Spiritualität ist schwierig im normalen Kontext von Schule oder Uni oder so irgendetwas über den Weg zu bringen. Oder? Das ist wesentlich im Horizont vom Leben, vom Erleben, vom Miterleben, miteinander. Oder? Es braucht ja häufig einen Lehrer und einen Schüler. Jesus macht das so, Plato macht das, macht auch so. Oder? Einfach jemand, der so eine Tür aufmacht. Und dann muss man aber den Weg immer selber gehen, ihn begleitet. Ich bin 50. Ich habe gerade seit sehr lang und habe zwei Kinder, die jetzt erwachsen sind, und zwei Katzen, die schon viel älter sind. Und bei Pfarrer in der evangelischen methodistischen Kirche im Zürich 4, dort ist der Fokus auf Gassenarbeit, und in Zürich 2, dort ist es der Fokus oder der leitende Fokus auf Arbeit mit homosexuellen Menschen oder Transmenschen, einfach cool, alles was einfach queer ist. Was kann ich noch sagen? Ich lese gerne, ich rede gerne, ich denke gerne und ich fahre gerne durch.
Ich esse gerne.
Und meine Frau kocht gerne und isst gerne. Genau.
Du isst gerne, okay. Schön. Vielleicht für Zuhörer, nicht, dass das jetzt super wichtig ist, aber ich kenne dich seit ungefähr 10 Jahren. Ich bin da durch eine Kollegin mal mitgeschleift worden in einen Gottesdienst, da etwa 2009, 2010, weiß nicht genau. Und aus dem aus ist dann irgendwie, bin ich dann immer mehr in Kontakt gekommen mit den Leuten und habe dann eine Band gespielt und so. Genau, so habe ich dich kennengelernt. Ich war auch schon ein paar Mal in diesem Raum gewesen, einzelne Mal für ein Gespräch. Von dem her ist das ein sehr vertrauter Ort für mich eigentlich. Ich finde es sehr spannend, mit diesem Projekt mit ganz verschiedenen Leuten halt einfach zu reden. Mir ist es im Moment, ich merke immer mehr, fast ein bisschen egal, wer es ist, aber so die Diversität ist spannend. Oder? Also so, dass für mich auch, um mich überhaupt annähern, selber, auf was es eigentlich anzieht und um was es mir eigentlich geht. Oder? Es hat irgendwie mit dem Menschsein zu tun, es hat irgendwie mit der Würde des Menschen zu tun und so. Und wenn ich natürlich dann mit dir rede, als jemand, der sich professionellerweise die ganze Zeit Gedanken macht zum Wert des Menschen, ich nehme an, so Sachen wie Würde und so weiter, finde ich das jetzt ganz interessant zu sehen, okay, was kommt da dabei raus, wenn man mit einem Pfarrer über das redet. Vielleicht bleiben wir aber noch ein bisschen bei dir, einfach so als Person. Die einfachste Frage wäre, wieso bist du Pfarrer geworden? Was hat dich überhaupt zu dem geführt, wo du jetzt bist? So? Wie würdest du das beschreiben? Oder was kommt dir in den Sinn? Kindheitserfahrungen? Oder was hat dich inspiriert? Oder was hat dich abgestoßen oder angezogen? Oder? Ja.
Ja, das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte, weil ich komme aus einer sehr unreligiösen Familie, beidseitig, also wie Vater und Mutter. Und das hat bei uns nie eine grosse Rolle gespielt. Mein Vater war sehr bürgerlich und hat sich immer über die leicht linke Kirche aufgeregt, wobei, also dort, wo wir gewohnt haben, war die Kirche nur leicht links. Mhm. Und ich habe irgendwie immer eine gewisse Affinität, ja, so ein bisschen blöd gesagt, zum lieben Gott gehabt, hat das aber gar nicht richtig ausdrücken. Und zuerst habe ich einfach ein intellektuelles, ja, im besten Fall ein geistiges Interesse gehabt. Mich hat Geschichte interessiert und Religion und Sprache und ein bisschen Philosophie. Und dann hat das alles in allem entweder Archäologie oder Theologie gegeben. Und eben aufgrund von dieser leicht diffuse Affinität hat er gefunden, gut, dann Theologie. Mit dem Glauben hat das eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Mhm. Und ich habe mich, glaube ich, mit 16 entschieden und mit 20 habe ich sehr ein tief spirituelles Erlebnis gehabt, wo mir die ganze Glaubenswelt eröffnet hat. Irgendwie einen Monat, bevor das Studium angefangen hat.
Okay.
Ja. Es war irgendwie die höchste Zeit gewesen. Ich habe so viel Panik gehabt, dass, ja. Einerseits war das so ein bisschen meine erste Lebenskrise gewesen, mit 20.
Ja.
Ich habe so also meine nachgesteckten Ziele erreicht, aber ich habe gewusst, was mache ich im Leben.
Hast du gewusst? Ja.
Entschuldigung?
Hast du gewusst, was machen?
Nein, nicht mehr.
Aber nicht mehr?
Nicht mehr, ja.
Ah, ja, okay.
Ich habe alles erreicht, was ich will, und dann ist es ein grosses Loch und dann gewusst, was machen, weil ich gemerkt, es kommt also die Sinnfrage erstmal in einer existenziellen Art und Weise auf mich zu. So. Und das hat nachher mehr oder weniger zu einer grossen Verzweiflung und dann auch zu einem spirituellen Erlebnis geführt.
Ah, so, ganz beim Studium.
Ja, genau. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt, beides. Also meine Interessen heute noch sind Theologie, also das Denken und die Sprache und der Urtext und was der Paulus wirklich gesagt hat, oder gemeint hat, so weit man das überhaupt kann sagen. Und die Spiritualität im Sinn vom Vollzug vom Glauben oder im Sinn von der sehr persönlichen Seite und das miteinander im Wechsel zu bringen. Oder? So ein bisschen simpel gesagt, Herz und Hirn, das ist ja so ein bisschen ein Menschheitsproblem. Und das interessiert mich auch, also da gehöre ich so zur Mehrheit der Menschheit. Ich möchte es einfach nicht zu einfach machen. So ein bisschen im Sinne von der Zuckersäckli. Los auf dein Herz und alles wird gut. Schaut alles so hier drauf. Oder? Das ist dermaßen banal und hilft dann niemandem. Und so die Auseinandersetzung hat mich bisher begleitet und das finde ich spannend. Das ist irgendwie sicher der Grund, wieso ich Pfarrer geworden bin und wieso ich noch bin. Plus, wir sind am Kreis 4 von Zürich, das grösste Rotlichtmilieu in der Schweiz. Das ist jetzt heute viel besser, als ich vor 20 Jahren angefangen habe. Aber es ist immer noch genug schlimm und es gibt immer noch sehr viel zu tun. Und das ist dann dazu gekommen, also neben dem Herz und dem Hirn noch die Hand, sind lustiges 3 Jahre, dass wer wirklich im Sinn vom Leben auf die Spur kommen will, muss halt eben ein Fest drauf machen und loslegen. Und wer nachhaltig will, darüber nachdenken, was das mit dem Gott und dieser Bibel soll, der muss eben das Denken auch in die Hand verlagern und nicht nur im Hirn lassen. Und dann gibt es ein Dreieck, Diakonie, Theologie und Spiritualität. Und das ist, was mich interessiert.
Also
das
Theologie, ganz als Kopf, Spiritualität, mehr als Herz. Ja.
Diakonie, die Hand. Ja, genau. Und das finde ich sehr spannend. Ist schon immer der Auftrag von der Kirche gewesen, und wird häufig nicht so ausgehört. Ja. Oder die eine Art oder Sorte Kirche macht mehr auf Kultur oder so auf allgemeingültig und die andere macht mehr auf Mission und geistliche Unterhaltung. Sakropop und irgendeine coole Show und dann weißt du nicht genau, bist du jetzt im Kino oder da noch Gottesdienst. Und ich finde beides so ein doof, muss man so sagen. Genau. Also Kirche gehört dorthin, wo es drin schlecht geht, es geht grundsätzlich runter. So.
Nur
die Richtung von der Kirche, ja, ja. Gott kommt ja vom Himmel oben runter zu uns und die Kirche muss genau die Richtung machen, sonst geht es immer nur ums Individuum und wie es vor Gott steht und ob es ja wirklich angenehm ist. All die doofen, frömmeligen Fragen, die sind ja schon abgelöst. Die Frage, wie es meinem Nächsten geht und wieso es mir so beschissen geht, denke ich mich viel relevanter und zentraler. Alles andere.
Wie ist es zu der so eine Diakonie-Gemeinschaft gegeben, oder? Dort hast du auch da angefangen? Gleichzeitig, oder?
Ich bin in die Gemeinschaft reingekommen, aber sie hat schon bestanden
vorher.
Wir haben da eine Gemeinde mit einer uralten, so ein vergammelten Kirche und relativ viele alte Leute. Und dann hat es einmal eine Pause gegeben im Pfarramt, weil der eine ist im Frühling gegangen und der nächste ist im Herbst gekommen. Und dann hat es noch eine Jugendgruppe gegeben und die haben also in dem Jugendraum, was sie so gemacht haben, gebetet und Halleluja und ein bisschen rumgefrümmelt. Und dann sind sie raus und weil unser Kirchengang zurückversetzt ist, ist er vor dem Wind und dem Wetter geschützt und unten dran ist noch die warme Luft von der Heizung rausgekommen. Und dann ist ein Penner, wie man damals gesagt hat, oder ein Kloster gelegen, wahrscheinlich ein Alkoholiker, der ein bisschen Schutz gesucht hat und dann eingepennt ist. Und ein Alkoholiker mal pennen, das ist schwierig, dann bringst du fast nicht wach. Das ist ein halbes Koma. Und dann haben die Jugendlichen, die sind wahrscheinlich so zwischen 17 und 22 gewesen, über den Typ müssen über die Stegen runter. Und das ist relativ schwierig, über einen Menschen zu laufen, ohne ihn zu wecken oder zu berühren oder ihm irgendwo in den Rücken zu denken. Und dann haben sie Griff gemacht, haben sie gemerkt, sie können drinnen jubilieren, Halleluja, der liebe Gott ist so ein Netter. Und draußen liegt sie auf der Straße und man macht nichts. Ja. Das war etwa 1990 oder 1991, glaube ich. Und dann haben sie beschlossen, dass das so nicht weitergehen kann. Und weil gerade kein Pfarrer da war und können Nein sagen, weil die Pfarrer ja meistens Nein sagen, wenn man etwas Grösseres machen möchte, das stört so den Kirchenfrieden, haben sie gesagt, so, jetzt oder nie. Sie haben eigentlich viele alte Frauen gefragt, zum Kochen und zum Abwaschen, und die haben gerade zugesagt. Die sind alle schon etwa 70 gewesen, die meisten davon mittlerweile gestorben. Und da mache ich es, die Jungen holen die Leute und die Alten kochen. Und die in der Mitte, die 50-Jährigen, die haben mal so ein bisschen Abstand genommen, Nase gerümpft und gesagt, das funktioniert ja eh nicht. Aber nach 4 Monaten schon ist jeder Freitag voll gewesen. Und seit 30 Jahren gibt es Spaghetti für anständige Leute. Das ändert immer ein bisschen. Früher waren es Arbeitslose gewesen, viele Junkies und Prostituierte. Heute sind es mehr psychisch Kranke, Vereinsamte und Migranten. Mhm. Und je nach weltpolitischer Situation ist die Zusammensetzung wieder anders. Mhm. Und aus dieser Arbeit heraus hat es eine Diakoniegemeinschaft gegeben. Da haben sie gemerkt, dass sie eigentlich besser miteinander und effizienter arbeiten können, wenn sie auch noch irgendwie versuchen, das Leben zu teilen. Mhm. Und das habe ich sehr spannend gefunden, nach dem Studium.
Also nachher da gewohnt?
Ja, ja, mehr oder weniger. Aber wo man hat ein Haus. So ein Kirche hat ja noch etwa 15 Wohnungen. Ein paar haben da gewohnt, ein paar sonst im Kreis 4. Damals hätte man noch Wohnungen suchen können, aber nicht einfach nehmen, was es gerade gibt. Und dann haben sie, also das Motto war noch, zusammen leben, zusammen beten, zusammen dienen. So. Und die einen haben dann zusammen leben sehr intensiv gelebt und gefeiert, die anderen zusammen beten und die dritten zusammen dienen. Und es war ein bisschen ein bunter Haufen gewesen, jeder hat sich hier anders verstanden. Es hat aber 10 Jahre lang gehabt. Ich bin glaube im dritten oder vierten Jahr gekommen, am Anfang waren es 3, 4 gewesen, ich bin glaube gekommen, es 50 gewesen, am Schluss waren es etwa 30 gewesen. Und mit dem hat es einen grossen Gemeindeaufbau gegeben, die Gemeinde ist dann gewachsen, weil das einfach eine gewisse Attraktivität gegeben hat. Und so bin ich dann Pfarrer geworden.
Das war wann?
Als ich Pfarrer geworden bin, 2000, September 2000. Okay. Und ich bin im April, im 1. Mai 1997 gekommen. Ich habe zuerst schon meine Dienst geschrieben und bin dann in Adis noch als Quarantäne gerutscht. Nach etwa 10 Jahren habe ich gemerkt, so die innere Motivation verbricht ein bisschen und die Gemeinde ist nicht mehr das, was man aufmöbeln muss, sondern das, was man eigentlich zu einer gewissen Blöde gebracht hat. Gleichzeitig sind Leute gemeint, die nicht haben wollen, in dieser Gemeinschaft dabei sein. Und dann hast du eine Gemeinde in der Gemeinde und dann lange zu am Sonntag kommst oder noch irgendwo sonst mitmachst, sondern musst nur in die Gruppierung rein, die recht verbindlich ist. Mhm. Und das ist einfach dann eigentlich eher hinderlich für das Wachstum. Mhm. Und weil es eben auch innere Fraglichkeiten gibt, für was noch und wer hält die Regeln schon neu und so weiter, hat sich das dann aufgelöst und dann ist die Gemeinde wirklich gewachsen.
Ja.
Und hat einen grossen Schub erlebt. Eigentlich sehr schade, weil das hat auch sehr viel gegeben in der Gemeinschaft. Gleichzeitig ist es wie immer, wo es dann vorbei war, sind alle aufeinander gefragt gewesen. Manchmal drückt man ein bisschen das Beinchen raus. Mhm. Aber alles in allem ist es gut gewesen für den Start und zum Aufbauen. Aber es hat so etwas leicht Elitäres gehabt, wo halt nicht alle können mitmachen können. Entweder hätten wir einfach das 30. weitergemacht oder wir hätten irgendwo einen grossen Bauer aufeinander gekauft, wären dort her und hätten unsere Kürzel gemacht und irgendwie vegane Mahlzeiten mit Tulpen und Rosen, so ein bisschen so. Und dann ist mir gefragt, wie kann man das finanzieren? Oder man löst sich auf, macht alles auf und versucht, die Welt weiterzuleben. Und das ist so mehr oder weniger gelungen. Man muss dazu dann entschieden.
Mhm. Das Ganze hier hat eigentlich wirklich in der Platzspitzzeit angefangen, sozusagen.
Also ja, 90er. Ja, Ende 90er. Ja.
Oder Ende 90er.
Nein, 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 Entschuldigung. Das war schon dann later gewesen, Anfang 90er. Yeah. Ja, die Platzspitz ist irgendwie... Ja, Ende 80er ist das so richtig eskaliert. Ja.
Und auch von uns ganz lange zugemacht, Letten, dann
ja, genau, hin und her. Ist das
du bist von da, gell?
Ja, von Horgen. Zürich sehr
gerne. Horgen, okay.
Ich bin mit 20 dann mit dem Studium auf Zürich gezogen. Ja, das war ein Zeug mit der Radspitz. Die Stadt Zürich war ja noch bis Anfang 90er sehr bürgerlich orientiert gewesen. Und die Bürger haben einfach gesagt, das gibt es nicht, die Leute sollen sterben, wo sie sind. Oder? Aber die Zauberei, was sie machen, und das die menschliche Katastrophe war riesig. Ja. Das hast du gesehen.
Zauberei, das geht gar nicht. Oder? Das ist dann
nein, nein, es geht gar nicht. Gar nicht. Solange es im Blattspitz war, ist, haben wir es knapp haben. Aber irgendwann haben die internationale Fernsehstationen Dokus gemacht und dann ist das der Blattspitz der Needle Park in die ganze Welt hat das gewusst. Mhm. Ich bin 1989 in Amerika gewesen, und in einem Shop hat das jemand angesprochen. Ja, wo kommst du her? Blablabla. Ah, Needle Park, I've seen that on TV. Mhm. Und wir haben gar nicht gewusst, dass das die wissen. Und die haben wirklich das Glück, die ganze Stadt Zürich ist mehr oder weniger auch drüber gehört. Es war auch eine Katastrophe gewesen, und man hat mit diesen Menschen man hat zugeschaut, wie sie verrecken, man kann es nicht anders sagen. Das war eine Katastrophe gewesen. Und dann kommt so ein Volksjungel auf die Idee, den Stadthalter zu machen. Und dann haben sie es von heute auf morgen eben zugemacht, ohne Konzept. Ja. Und die Linken haben das zulassen, weil sie haben keine Lust gehabt, das Konzept aus dem Boden zu stampfen, einfach auf die Schnelle, für die Bürgerlichen, damit der Stadthalter, der halt eben offenbar es machen konnte, zufrieden ist, sondern gesagt, gut, dann lassen wir es halt eskalieren. Und dann ist sie in Leiter gegangen, dann ist ins Quartier gekommen, und dann hat man gesagt, so, und jetzt hat man genug Ärger und Not und Beschwerden, damit man eine gute Lösung finden. Und dann ist es dann
relativ schnell. Ja, Konzept.
Ja. Ja, es ist wirklich, der eine hat sich wieder profilieren und die anderen haben dann mitgespielt.
Ja.
Okay. Ja. Und natürlich auf Brücken.
Klar. Klar. Nein, die Geschichte beeindruckt mich wahnsinnig. Ich habe ja am Sonnenhecke geschafft, 6 Minuten, dass das
Ziel. Genau.
Das war der einzige Kontakt gewesen, wirklich zu der ganzen Sache. Natürlich erst 25 Jahre später oder so, oder 20 Jahre später. Aber trotzdem, dort habe ich viele Geschichten gehört, viele Leute kennengelernt, die schon seit Ewigkeiten dort arbeiten. Und auch selber ein bisschen recherchiert und Dokus und so ein bisschen ein paar. Und das ist, hat mich sehr beeindruckt. Also es ist so eine Art von Leid und von menschlichen Schicksal und alles, was irgendwie für mich nicht so mit meinem Leben in der Schweiz in Verbindung bringt. Das ist so eine andere Realität. Und auch, also ich habe von Leuten gehört, die da aufgewachsen sind, die in der Schule sind und dann genau dann sogar am Schulhof, eben damals, was wir zugemacht haben, sind sie überall in der Schule von Zustimmung gewesen.
Ja, es überall
und dann ist überall Spritzen gehabt und so.
Noch wo wir Kinder haben, 98, 2000, hast du mit deinen Kindern, wenn du Park genommen bist, immer zuerst unter alle Büsche und den Sand auf, musst du schauen, ob du Spritzen hast.
Ja.
Noch vor, das ist jetzt 20 Jahre, oder? Ja. Und der Blattspitze ist ja 30 Jahre her.
Ja.
Und, also das ist ganz lang, das ist Katastrophe gewesen. Die Gleichgültigkeit den armen Sicher gegenüber, das ist also erschreckend gewesen. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ihre Lösung wäre Blattspitz, einfach eine grosse 3 Meter hohe Betonmauer auf einen Deckel drauf, so viele Drogen und Spritzen reinrühren, dass alle genug haben und dann kann man ein halbes Jahr, sind alle tot und dann kann man sie wieder anreißen. Das ist ein unglaublich menschenverachtend. Und der Sieber damals hat brutal auf den Putz gehauen und hat einfach gemacht, was er will. Und das war auch recht gut gewesen. Und er hat Kinder solche Schweizkästen genommen und es einfach fast gezwungen zum Mitmachen und da sind überall so Notschlafstellen aufgegangen. Auch in Horgen, wo ich gewohnt habe, und dort hat es dann, dort habe ich dann mitgemacht. Ich sehe es mit diesen wandelnden Leichen mehr oder weniger.
Sicher, in Horgen genossen?
Ja, ja. Ja, mein alter, im Kirchengemeindehaus hat es einen Zivilschutzbunker gehabt, was umgebaut hat.
Mhm.
Man hat damals eine Kirche noch sehr viel Stutz gehabt.
Mhm.
Und den man umgebaut hat, für 50.000, 60.000 Stutz doch gleich gesehen, das hat man schon.
Mhm.
Und man hat dann das Gefühl gehabt, als Kirche, weil man immer mehr mit dieser Hoffnungslosigkeit konfrontiert ist, wie sieht Kirche 20 Jahre aus. Wir können etwas Sinnvolles machen. Haben wir auch gemacht. Ist natürlich sehr marginal. Die Kirche hat es an sich nicht gebracht, aber wenigstens den Menschen.
Mhm.
Also, ja, das ist eine sehr traurige Geschichte. Heute gibt es fast keine Drogensüchtigen mehr. Also man muss wirklich suchen, man hat Angst, bis man einen findet.
Ja.
Und ich habe es mitbekommen, erst kürzlich, ich glaube noch vor Corona, ist der Film Blattspitzbaby rausgekommen.
Und die liegt vor bei mir am Boden.
Ja, das war eine junge Frau gewesen. Also nein, es ist ein Mädchen, 8, 9 und die Mutter ist drogensüchtig und macht da am Blattspitz und am Letten mit. Und das Kind hat die Mutter einfach begleitet. Der Vater weiß nicht, wo der Ex ist. Ja, weiß nicht genau, was es ist. Jedenfalls, ich habe nur den Trailer gesehen und es hat dermaßen abgelöscht.
Ah, sicher?
Ja, weil das sind die Bilder, die ich jeden Tag gesehen habe. Sie haben schon lange her und das Elend und vor allem auch, weißt du, im Blick von diesen Junkies.
Mhm.
Also die Sucht, die so immer am Scannen ist, wo gibt es Stutz, wo komme ich irgendetwas über. Und dann, wenn du die Leute kennst, wie sie einander betrügen, über den Tisch ziehen.
Habe ich auch ein bisschen davon erlebt.
Und einander alles klaut, also so die Gauner eher um den Start zu machen, überhaupt nicht. Also wirklich, haben wir alles genommen. Die Sucht hat wirklich jede Menschlichkeit aus denen herausgeschlagen.
Also die Forschung hat abgelöscht, nicht weil das Gefühl hast, irgendwie, wie es dargestellt ist, ist irgendwie schlecht. Nein, einfach das ist Thema.
Genau so. Es hat mir einfach Erinnerungen aufgeholt.
Es hat Erinnerungen aufgeholt.
Wo ich so halbwegs nachhaltig verbrennt habe.
Ja, okay.
Und das Elend so extrem zu sehen, unter aus den Augen von einem Kind. Oder ein selber Kind kann. Das ist dann, dann wird man auch ein bisschen sensibler auf dieser Seite. Oder? Wir haben natürlich dieser Mutter das Kind sofort wegnehmen müssen. Das ist ganz heftig, aber ich habe ein Interview gelesen mit der Frau, die das Buch geschrieben hat, nachher der Film Grundlage ist für den Film. Und die hat gesagt,
Michelle Arbel, ja.
Sie hätte gesorgt dafür, erstens, dass die Frau, die die Mutter spielt, ganz anders ausgesehen. Mhm. Als ihre Mutter, sonst hält sie das gar nicht aus. Und sie hat den Film nicht können in einem Stück lassen. Mhm. Sie ist so mehrfach traumatisiert. Oder? Was auch immer mit der armen Frau oder Mädchen passiert wäre, wenn man das in den Fremd platziert hätte, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, als was sie erlebt hat. Schlicht und einfach. Heute in der Kirche sagen so, das geht nicht mehr. Oder?
Ja.
Und wieso? Das Mädchen ist in die Schule gegangen und alle haben gewusst, die Mutter ist Junkie und sie ist
die ganze Zeit in Drogen. Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Ja. Und das ist also schon heftig. Ja. Ja, so ist es. Du hast bei uns vor dem Kindheitsparkplatz und du hast jeden Tag Junkies gesehen, die zwischen Auto hauen. Die einen haben unter dem Kotflügel Drogen gesucht, weil die so kleine Päckchen dort hergetan haben. Das haben sie gewusst, dass sie nicht dabei haben.
Ja.
Sind sie gesucht und die anderen haben am Rückspiegel sich eine Spritze in den Hals hineingesetzt, weil Arm und Bein zu sind. Da ist nichts mehr hingegangen.
Habe ich leider auch mal gesehen. Das
ja, das ist grausam.
Grausam. Ja, ich kann kaum andere
Leute. Ja, das ist wirklich... Ja, und da, in dieser Island eben ist so die ikonische Arbeit dann angefangen.
Oder? Ja. Und das hätte ich aber trotzdem irgendwie angezogen. Also,
ja, mich hat die Arbeit sehr spannend gefunden. Ja. Also sowohl einfach Kombination von Kirche, die etwas macht für die anderen Leute. Ja. Dann von so einer Gemeinschaft, die ein bisschen intensiver zusammenlebt als nur Heu und Tschüss.
Ja.
Und das Dritte, die Spiritualität, die sie gelebt haben. Oder? Ich bin ich habe eine Landeskirche Theologie studiert, bin dort auch in der Kirche gewesen und dann einfach gefunden, um es bildlich zu sagen, die Spiritualität, es geht bis zu den Knöcheln, oder sowieso. Es müsste man mindestens ein bisschen tief gehen, sonst spürst du gar nicht dafür. Und da kommt auch die MK, die eigentlich sehr offen ist, also evangelisch-methodistische Kirche. Die ist sehr offen, theologisch, also nicht wie andere Freikirchen, wo man sich eigentlich muss fragen, ist es noch Kirche oder ist es nicht schon in einer Sekte?
Mhm.
Und gleichzeitig haben sie eine Mitte und wissen, was sie glauben und was sie erwähnt. Das haben sie sehr angesprochen. Eine klare Mitte und dann ganz einen weiten Horizont.
Ja.
Also, das finde ich eigentlich die einzige Art von Kirche, die sinnvoll ist. Oder?
Ist ein schwieriger Spagat, glaube ich, wo einfach nicht so oft klingt.
Nein, lustigerweise. Also ja und nein. Ja.
Also weißt du, Diversity heisst oft eben Aufgeben von Normen, von irgendeinem Glauben an Wahrheit oder irgend so etwas.
Wahrheit.
Da gibst du einfach
Zeug. Was ist schon Wahrheit? Das ist einer der spannendsten Sätze, das ist auch von Pontius Pilatus, was ist schon Wahrheit? Sagt Jesus ins Gesicht vor und lacht dabei. Dabei muss man sagen, ja, das war natürlich ein Zyniker, wie drüber immer noch sind. Ein Jude, mehr oder weniger, das ist dann gleich gewesen. Aber, wenn ich einmal so konfrontiert werde, gerade letzten Sonntag ist wieder jemand gekommen, wo man hat sehr respektlos war, das Gesicht hineinhauen. Irgendwie eine sehr junge Frau, halb so alt wie ich, und das Gefühl hatte, sie müsste einen Pfarrer nach Durenland sehen. Das erste Mal bei uns in Kirche, denkst
du. Ja.
Auf dich habe ich gar nicht gewartet. Ich weiss, was wahr ist. Die Wahrheit ist auf meiner Seite, der liebt Gott auch. Alle anderen kommen in die Hölle, oder wenn sie vielleicht noch durch mich gerettet werden, haben sie noch Chance. So wie so, ich finde gerade in der Garten.
Das ist dann ätzend, aber gleichzeitig ist ja das Aufgeben, also für mich wäre es schon langsam Schluss, das Aufgeben, quasi das völlig nihilistische Aufgeben von dem Konzept Wahrheit, ist für mich auch komplett, das geht gar nicht auf.
Nein, das ist eben,
aber und da hast du dann auch wirklich keinen Kern mehr, oder irgendwie drauf aufbauen, oder was irgendwie.
Aber das ist halt unsere Welt, oder? Eins oder null. Entweder Wahrheit und dann steht es die Bibel, und dann kannst du das jemandem in den Ring hauen, und es gibt gerade gar nichts.
Ja.
Oder? Und dann
läuft es nicht.
Ja. Aber es gibt immer eine Mitte, oder? Und wenn man eben Wahrheit nicht mehr als eine ontologische Realität definiert, das heisst etwas, wo einfach ist, und man kann es nicht ins Päckchen anschauen, drüllen und irgendwie aufmachen, sondern zum Beispiel als ein Geschehen oder als eine Begegnung, so, oder? Da passiert etwas. Dann eröffnet sich ganz neue Perspektiven. Und dann hat Wahrheit sehr viel mit der existenziellen Dimension des Menschen zu tun. Und dann wird es eben spannend. Aber dann kannst du halt auch nicht mehr einfach in ein Buch hinschreiben. dann ist es mehr ja, genau. als nur das. Dann
also da war auch eins von meinen Fragen quasi weiter führende Fragen. Was ist überhaupt, also ich habe es so formuliert, was ist spirituelle Bildung, was heisst das für dich und was von dem, du hast gesagt, eben das passt zum Beispiel in das Buch rein, wie denn, also wenn es quasi nicht in einem von mir aus gesehen klassischen, erzieherischen, beibringenden Kontext ist, du hast ein Buch, du hast Inhalt, du kannst dich vermitteln, du kannst irgendjemanden um seinen Kopf füllen oder so. Wie läuft denn das in deiner Erfahrung? Du bist jetzt schon lange in diesem Metier und beschäftigst dich mit dem und hast schon mit selben Leuten getroffen, die irgendwie auch sich mit diesen Sachen beschäftigen. Das ist ja auch ein Bildungsprozess, oder nicht? Also,
ja, ich komme mir länger davon ab, dass also die Spiritualität also im Horizont der Bildung anzulagen. Mhm. Jetzt, ich finde, wenn man so Menschheitsgeschichte, so wie man sie erkennt, oder wie man sie kennt, oder? Ein bisschen anschaut, gibt es ja immer wieder ähnliche Strömungen, oder? Und die eine Strömung ist ja so ein bisschen schamanistisch, priesterlich, kirchlich, wie auch immer, oder? Und das hat immer so ein bisschen auf eine Art mit der Elite zu tun. Nicht im wertenden Sinn, sondern Menschen, die den normalen Alltag verleumden und irgendwo in eine Kirche oder in einen Tempel oder zum Schaman gehen, mhm, und dort das intensiv üben, praktizieren, mhm, und so lernen. Oder? Das heisst, Spiritualität hat immer viel mit dir persönlich zu tun, mit deiner Lebensgestaltung. Es ist nicht einfach etwas, was man nebenbei noch machen kann, wie man nebenbei noch ein Eishockey schauen kann oder Briefmarken sammeln, sondern das hat etwas sehr Intensives. Oder? Das ist in allen Kulturen und Religionen so. Denn, wenn man zum Beispiel Philosophie anschaut, der Plato, oder? Der hat Wahrheit immer als einen Dialog angeschaut. Er schreibt Dialoge von Sokrates und die Schriften sind Grundlagen für Dialoge mit seinen Schülern. Die haben ja auch wieder ein bisschen zusammengelebt, sich ein bisschen abgesondert. Also Spiritualität, Wahrheit ist etwas, was im Dialog stattfindet. Und was im Dialog stattfindet, ist nicht etwas, was ich dir sage. Und so ist es. Du kannst es zwar wiedergeben, aber ob es etwas mit dir gemacht hat oder dir wirklich einwirkt, ist deine erste Frage. Oder? Und Wahrheit ereignet sich im Dialog. Das heisst aber auch für mich, ich höre auf das, was du mir sagst. Weil sonst kann ich es dir aufschreiben, löst es aus, wenn der Frage ja. Oder? Das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Oder? Und dann nachher gibt es also die klösterliche Tradition. Das ist dann ähnlich wieder wie mit den Priestern, sich so ein bisschen zurückziehen. Und bei der, im Kloster siehst, das ist eben auch also eine Reduktion vom Leben, eine Intensivierung vom Leben und ein Dialog, aber im Kloster weniger miteinander schon auch, aber eher so in der Vertikale mit Gott. Oder? Auch dort wieder Dialog und existenzielle Auseinandersetzung. Und darum habe ich hier länger mehr das Gefühl, Spiritualität ist schwierig im normalen Kontext von Schule oder Uni oder so irgendetwas über den Weg zu bringen. Oder? Das ist wesentlich im Horizont vom Leben, vom Erleben, vom Miterleben, ja, miteinander. Oder? Es braucht ja häufig einen Lehrer und einen Schüler. Der Jesus macht das so und der Plato macht das, machen die alle so. Oder? Einfach jemand, der so eine Tür aufmacht. Und dann muss man aber den Weg immer selber gehen, in Begleitung. Das heisst natürlich, die Spiritualität hat etwas sehr Subjektives. Oder? Gleichzeitig, wenn es in einem Kontext ist, zum Beispiel von einem Kloster oder von einer Kirche oder eben einer Philosophieschule, hat es verschiedene Individuen und die haben immer auch einen Konsens. Das heisst, es ist einfach beliebig und jeder glaubt ein bisschen, was er will. Sondern durch das Gespräch miteinander verdichtet sich das Ganze und man hat immer eine Mitte, wo relativ breit akzeptiert wird und dann hat es einfach links und rechts, oben und unten noch Exponenten oder Meinungen oder Ansichten, die natürlich nicht ganz so konform sind, aber die Mitte bleibt. Oder? Weil es ist immer das Problem, wenn Wahrheit beliebt wird oder nur subjektiv, dann ist es ja hauptsächlich stimmt für dich und jeder macht dich, was er will. Aber ich glaube, auch das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Oder? Das ist eigentlich kein Dialog, sondern einfach, sag dir meine Meinung, ich will deine aber nicht hören, sondern du kannst mir zulassen, wenn nicht, sagen es der Türen oder der Vögel. Mir doch gleich. Aber das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Das ist auch keine Begegnung, ich begegne nur mir selber. So, und darum glaube ich, wie soll ich sagen, so der klassische Gottesdienst weist im Kern ganz viele Elemente auf, wo das kann stattfinden kann. Zum Beispiel im Gebet, oder? Stille oder im Laut oder was auch immer, der Pfarrer betet, du hörst zu. Das ist so der Dialog in der Vertikale. Mhm. Im Singen. Man macht etwas, man setzt sich Melodien und Text aus, wo man nicht selber erfunden hat. Mhm. Das wird einem gegeben, entweder als Forderung Sinn an oder als Geschenk. Darin kannst jetzt du emotional oder wie auch immer dich aufhalten. Und man muss gleichzeitig ein bisschen mit der Musik, die spielt, unter anderem auch mitsingen, in Einklang sein. Oder? Also der persönliche Dialog und der Dialog mit anderen. Dann gibt es eine Predigt, das ist irgendwie ein Vortrag, eine Ansprache. Jemand, der mit dir redet. Das Problem dort ist, der Dialog fällt dann ein bisschen weg. Mhm. Im Normalfall. Gut wäre, man könnte bei jeder Predigt am Schluss etwas sagen. Oder von mir aus dem Kilo-Kaffee oder wo auch immer noch ein bisschen das weiterspinnen und finden, seine Meinung äußern, sagen, das habe ich nicht verstanden, oder da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Mhm. So etwas. Und dann ist so das Erleben, wie das Dialoghafte, wie das Gemeinschaftliche geben. Ja. Und darum finde ich eben, ist Gottesdienst oder religiöse Zusammenkünfte ist dann gleich wie, solange sie dich emotional ansprechen, intellektuell und einen Dialog hat, eigentlich immer Grundvoraussetzung für eine gute, gelebte Spiritualität. Mhm. So. Und lustigerweise, fast alle Religionen haben so etwas. Oder? Es gibt wenige Religionen, wo jeder für sich irgendwo in einem Loch hockt und seine persönliche Erleuchtung findet. Mhm. Selbst Buddhisten, wo ja die persönliche Erleuchtung sehr wichtig ist, haben ganz grosse Klöster und Schulen und verbringen zusammen das Leben und so weiter.
Und Lehrer sind
sehr wichtig. Ja, genau.
Ich muss mir nochmal die vorstellen, weil was du sagst, ist für mich absolut kompatibel mit einem Bildungskonzept, aber du hast es eigentlich eher verneint, so wie ich es verstanden habe. Also, das heißt, es kommt du stellst mir Bildung etwas vor, oder?
Also,
etwas eher klassische Schule ist, wie du Schule erlebt hast, wie die meisten von Schule erleben, oder?
Ja, genau. Also einfach Bildung im Sinn von Frontalunterricht, beziehungsweise, wenn wir ganz ehrlich sein, das ist sowohl also Primarschule, Oberstufe, Gymnasium, Uni, das meiste, was heute immer noch, vor allem von so Lehrer, Professoren in meinem Alter 50 Jahre aufgeboten wird, ist, ich sage dir, wie es ist. Du darfst noch ein sagen, was du findest. Und dann sage ich dir nochmal, wie es ist.
Und ob es toll ist oder nicht.
Ja, genau. Und dann nachher frage ich dich ab. Und dann gebe ich dir eine Note. Und ich benote im Normalfall. Natürlich werden alle widersprechen, aber es stimmt ja gleich nicht. Ich habe so viel Kontakt mit Studierenden und mit Professoren und mit Lehrern. Und es hält mich aufs Gleiche raus, obwohl das Bildungskonzept etwas anderes ist. Ja. Im Normalfall interessiert mich nicht, ob du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, sondern ob du die 5 Punkte, die mir wichtig sind zu diesem Thema, ob du die gebracht hast. Bei 5 gibt es einen 6, bei 4 gibt es einen 5, bei 3 gibt es einen 4. Punkt. Also. Es gibt sicher Ausnahmen und es gibt viel modernere Konzepte. Und auch Spiritualität hat ja einen Inhalt und den muss man irgendwie lehren, oder? Indem man einfach so sagt, es geht um das, das sind die wichtigsten Schriften oder die wichtigsten Texte und so weiter. Aber das ist erst der erste Schritt, ein Drittel. Zwei Drittel ist so die persönliche Auseinandersetzung, wie auch die Auseinandersetzung mit anderen. Oder?
Ja.
Was finde ich?
Ja.
Und was finden die anderen zu meiner Meinung?
Ja.
Und ich glaube, aus dem raus, oder? Zuerst schlucken, nachher denken und nachher miteinander darüber reden. Und dann sollte es irgendwie das Ganze geben. Aber natürlich, gerade in spirituellen Fragen, ist das ein lebenslanger Prozess, der nie fertig ist. Mhm. Wir gehen, und das ist der Vorteil.
Ist es in irgendeiner Form vorhersehbar?
Sag's mal.
Ist der Prozess in irgendeiner Form vorhersehbar? Also, ich meine, du kennst so viele Leute, du begleitest Leute, du keine Ahnung.
Ich glaube, es gibt Erfahrungswerte, wo man kann sagen, A, welche Schritte sind sinnvoll,
ja,
und B, was für Stufen, Etappen gibt es im Normalfall. Oder? Mhm. Also zum Beispiel zuerst das grosse Interesse,
ja,
und dann lesen die Leute ganz viel und diskutieren viel und nachher kommt die grosse Verwirrung, weil sie es irgendwie doch nicht verstehen oder andere verstehen es anders und sie verstehen nicht, warum es andere anders verstehen. Und dann kommt manchmal häufig auch eine Lehre, man findet es nicht, oder der Faust, habe ich Philosophie und auch Theologie studiert und weiss so viel wie eh zuvor.
Ja, ja.
Und dass du einfach merkst, das bringt dir nichts. Aber ich glaube,
Kohelet, oder heißt das Zweifelbuch, oder nicht?
Ja, gut, Kohelet.
Ist das wieder etwas anderes?
Ja.
Das hat mich auch beeindruckt, wenn ich es gesehen habe. Also, wenn ich dachte, was, das ist schon der Bibel. So.
Kohelet ist eben ein ganz spannendes Buch, weil ich glaube, auf den ersten Blick ja, hast du das Gefühl, es ist ein Ketticher, aber auf den zweiten Blick merkst du, ist es gar nicht. Und wenn man einfach das Konzept von der Ironie reintut, dass er sich über den Leser lustig macht oder über andere Konzepte, ja. Und wenn man es so liest und du dir immer überlegst, meint der Text es ernst ja. Oder macht er sich lustig über andere, dann macht es plötzlich viel mehr Sinn.
Sicher.
Also, okay. Genau. Ich glaube, es braucht eine wirklich intensive Auseinandersetzung und auch die persönliche Verzweiflung. Das braucht es für eine Spiritualität, weil ich wollte nicht mich finden, ich wollte etwas anderes finden. Und solange ich mich nur mit mir auseinandersetze, mit meinem Wissen und mit meinen Kollegen, dann bleibt es bei mir. Ich drücke mich um meinen Bauchnabel. Und ich glaube, die Verzweiflung, die Krise, ist essentiell. Und nachher kann es weitergehen. Krise auf Griechisch heisst Krisis. Und Krisis heisst Entscheidung. Und Griechen erklären es immer so, der Herkules, euer Grossheld, hat erkannt, wie viel Macht er hat. Und dann kommt er an einen Scheideweg. Und dann kann er entweder mit viel Gewalt viel Raum erreichen, er kann auf alles verzichten und wieder so tun, normal wäre, oder er kann hilfreich der Menschheit dienen. Für was entscheidet er sich? Mhm. Oder? Und das ist also eine Grundentscheidung, wo wir Menschen
gerade alle irgendwie... Kriterium, mit dem zu tun. Kriterium, ist das gleiche?
Ja. Wie du entscheidest, aufgrund von welchem Kriterium, von welchen Aussagen oder Entscheidung du entscheidest. Oder von welchen Punkten du entscheidest. Und Krise ist, heisst einfach Entscheidung. Ich gehe jetzt den Weg weiter. Oder? Ich bin am Nullpunkt angelangt und muss mich jetzt entscheiden dafür, ich mache es traditionell und dann bleibt es eine Kopfsache. Ich gebe es auf, weil es mich verwirrt, oder ich gehe den Weg weiter. Aber das wird erstens mich immer wieder umtreiben und zweitens mich selber ganz fest in Frage stellen. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Ziel von der Spiritualität, halt eben so von sich selber abzusehen oder intensiv abzusehen, sich zu verlieren, sich und seine Ansprüche, seinen Stolz, seine Arroganz, sein Pseudowissen und etwas anderes zu finden, beziehungsweise sich selber entleert werden, oder? Jemand zieht den Stöpsel. Es ist so ein bisschen ein passiver Vorgang, oder? Manchmal auch ein gewaltvoller.
Also nicht, dass man über einen da schlagen.
Ja, irgendwie, oder? Du merkst, das habe ich gar nicht wollen. Und es geht dir einfach alles aus der Hand. Ich kann nicht weiter. Und wenn es nach mir gegangen wäre, nach meinen Plänen, meinen Vorstellungen, wäre ich jetzt dort.
Das klingt jetzt nicht nach Entscheidung.
Nein, das kommt nachher. Das muss schwer werden, oder? Ja. Es ist das Gefühl, du kennst ja sicher, es hat jemand meinen Stecker gezogen.
Ja, ja.
Ich habe das gar nicht wollen und ich bin überhaupt nicht einverstanden, aber jetzt ist es raus.
Ja.
Oder wir ziehen den Stöpsel raus, was ist das Bad dann raus. Und dann, aber das Schöne ist eben, als gefühlt werden, ist etwas Passives. Es ist nicht, ich frisse jetzt einfach andere Bücher und noch mehr. Oder ich nehme jetzt einfach im Guru seine Meinung an, sondern irgendwie leer sein und gefühlt werden. Und es ist relativ simpel, oder? Was viel von mir hat, hat es keinen Platz für das Göttliche. Was weniger von mir hat, oder von mir aus gar nichts mehr, hat es viel Platz für das Göttliche, für das Wahre, für das Echte. Das hat, Selbstverneinung ist in unserer Gesellschaft ganz etwas Schlimmes, weil es so nach Kirnwäsche und Auslöschung von der Identität tun. Aber dann hat es gar nichts zu tun. Sondern Selbstverneinung hat damit zu tun, ich und die Welt gehört mir und ich schaue, dass es mir gut geht. In Klammern, Donald Trump ist der klassische Typ, der Oberkapitalist, der die ganze Welt nur dazu dient, dass er gross rauskommt. Oder? Das ist ein klassisches Beispiel.
Sehr narzisstisch
halt. Ja, total. Oder? Die Verneinung von diesen Ansprüchen und von diesem sehr egoistischen Blick auf die Welt, das soll verneint sein. Oder? Es geht nicht mehr um mich. Oder? Und so etwas Neues finden, wo letztlich einen viel mehr erfüllt und der Frieden gibt, wo eben das ständige Fressen, Konsumieren, Verdauen, Ausscheiden einem nie gibt. Es kommt oben rein und unten wieder raus. Es gibt einen ewigen Kreislauf.
Also es schaut sich an und wird trotzdem nicht gut.
Ja. Das kann man lernen, denke ich, oder? Aber es ist nicht ein Lehren am Schulbank.
Genau. Das macht die Aussage macht für mich Sinn, eben wenn Schulbank und Schule eben das heisst, was wir in unserer Gesellschaft normalerweise damit meinen. Oder? Und genau das würde ich in einem Projekt komplett hinterfragen. Als ich mich mit für das Gespräch, das vorbereitet habe und nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ich glaube, dass der spirituelle Weg, so, ich könnte sagen, mein eigener spiritueller Weg von den letzten vielleicht 15 Jahren, sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt eine Art Vision bekommen zu haben für das Ganze. Und es führt mich auch zu einer Art Hypothese, dass eigentlich das, was du jetzt beschrieben hast, soweit ich das verstand, das, was ich selber erlebt habe, in dem Bereich, in dem stattfindet, in den Krisen und allem, das ist ein sehr intensiver Lernprozess, auf jeden Fall, oder? Und von dem her würde ich das auch als Bildungsprozess bezeichnen, wenn man die Bildung ein bisschen grösser nimmt. Und dass eigentlich die Prinzipien oder die Erfahrungen oder das, was ich gelernt habe durch das, über den Lernprozess, eigentlich ein recht gutes Vorbild könnte sein für das, für die Frage, wie könnte man eigentlich Bildung ganz im Allgemeinen gestalten. Das heisst nicht, dass alles muss religiöse Bildung sein, das geht überhaupt nicht um das, sondern es geht um die Ganzheitlichkeit, es geht um Herz, Kopf, Hand, es geht um Erfahrung, es geht um realitätsnahe Erfahrung statt künstliche Information über die Welt. Oder das ist ja selbst so viele Bildungstheoretiker, die sagen, so quasi in der Schule lernst du über die Realität. Wie wäre es, wenn man durch die Realität würde lernen? Oder? Und ich glaube, bei der Spiritualität kommst du gar nicht darum um, durch die Realität zu lernen, weil sie dann meistens mit so persönlichen Krisen zu tun. Und dann ist einfach, dann hält die einfach gegen eine Realitätsmauer irgendwo mal oder so, oder du gehst in ein Loch oder wie auch immer. Und viele Realitätsnäher kann sie dann nicht werden. Wenn du dann anfängst Angst haben, wenn du dann anfängst irgendwie verzweifeln, quasi auch immer. Das würde ich jetzt mittlerweile als einen sehr intensiven Bildungsprozess bezeichnen. Ja. Das heisst, kann man sich überlegen, okay, was heisst das genau für die Schule und so weiter? Das heisst nicht, dass man künstliche Krisen erschaffen zum Beispiel, aber
einfach so, ist einfach
den Blick weiter halt. Ja.
Krise ist
und Erfahrungen davon machen und eben auch scheitern dürfen, ja, das ist ganz wichtig. Ja.
Ich meine, das klingt immer so sektiererisch und irgendwie ein Fall für Kisp. Aber ich glaube, scheitern und es nicht können performen und zusammenfallen, manchmal braucht es das wirklich. Mhm. Und wir lernen ja im Normalfall sehr belohnungsorientiert. Mhm. Wenn etwas funktioniert, dann machen wir es genau gleich wieder, solange es funktioniert. Und wir machen es erst anders, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber es nicht mehr funktionieren, ist ja von Anfang an eine Krise, wenn man merkt, oh, es geht nicht mehr. Und meistens merkt man es erst dann, wenn das Unglück schon auf dem Weg ist und nicht immer so gut könnte abwenden. Mhm. Also, das siehst du häufig in Beziehungen, zum Beispiel Ehepärchen. Man lebt zusammen und es funktioniert, und die Zeit auf lang, irgendwann geht es nicht mehr. Aber statt dass sie, wenn sie merken, sie haben ein Problem, Hilfe suchen, kommen jetzt einfach 2-3 Jahre weiter und irgendwann kann dann die Hilfe nur noch helfen, das Ganze auseinanderzubeindeln und dann wieder zusammenzufinden.
Ja.
Ich habe mal einen Therapeuten gefragt, was es einen Ausschlag gibt, ob sie können helfen können.
Ja.
Und dann sagt sie, und das ist schon interessant, ohne zu überlegen, den Zeitpunkt, wenn sie kommen. Wenn es genug früher kommt, kann man etwas machen. Ja, ja. Wenn es nach 2 Jahren und am liebsten möchte ich dich totschlagen können, dann ist es vorbei.
Das ist nur ein Augenmerk, aber es erinnert mich an die Definition von psychischer Gesundheit, die ich immer wieder gehört habe, auch zum Beispiel von Pflegern im Sonnenecken, wo ich immer gemerkt habe, das stimmt für mich so nicht.
Ja.
Aber die Definition geht meistens so ein bisschen, ja, solange es funktioniert, ist es okay. Oder? Wenn du noch den Beruf kannst machen, wenn du noch irgendwie das kann machen, was du siehst, oder wenn du noch dein Geld kannst verdienen, dann ist im Prinzip, dann funktionierst du, dann bist du grundsätzlich gesund nach der Norm. Oder? Und ich habe immer schon Zweifel an dem, es ist natürlich sehr schwierig, eine gute Definition für psychische Gesundheit zu finden. Aber die Definition ist immer ein bisschen kurzgegriffen, ich habe das Gefühl gehabt, du hast es gerade ein bisschen beschrieben.
Wieso? Die Funktionalität von unserer Gesellschaft und von unserem kapitalistischen System, oder, die ist extrem perfektioniert. Oder? Wenn du genug leistest, kommst du genug über. Wenn du ein mehr leistest, kommst du mehr über. Und wenn du sehr viel leistest, kommst du brutal viel über.
Yeah.
Oder? Yeah. Und das Überkommen ist Belohnung. Oder? Und das spornt uns an, zu funktionieren und zu liefern. Und was eben Bildung betrifft, einfach genau zu hören, was der Lehrer oder der Chef oder wer auch immer von mir will, und genau das zu liefern. Oder?
Yeah.
Wir tun glaube ich, oder wir lehren in unserem Bildungssystem und eben in unserer Gesellschaft, das hängt ja alles miteinander zusammen, vor allem wiederzugeben und weniger wiederzukäuen. Wiederkäuen heisst, ich tue mich persönlich auseinandersetzen mit dem.
Ja.
Und das ist ein langer und manchmal ein schwerer Prozess.
Das hat irgendwie mit Katzen zu
tun. Ja, irgendwie auch, ja. Und ja. Wiedergeben heisst einfach, ich sage, was du hörst hören. Und du belohnst mich.
Ja.
Und es kann sogar sein, dass es mir jetzt blöd ist, dir das zu sagen. Ich sage es trotzdem, weil die Belohnung, mit der kann ich dann machen, was ich will. Und da kann ich mich dann damit so befriedigen, wie ich will. Und das wiegt sogar auf, dass ich irgendwie gegen meinen Willen Zeug mache oder Zeug sage oder Zeug lehre, wo mich ein Scheissdreck interessiert. Ganz klassisch. Kind heute lehren gerne Englisch und Französisch kackt sie brutal an. Hm. Aber wenn sie in der Franzprüfung in 5 oder 6 machen, gibt es daheim Stutz oder irgend so etwas und dann lehren sie halt die Wörter. Hm. Aber sie lehren nur den Stutz. Mit dem können sie dann von mir aus englische Bücher kaufen oder englische Musik oder englische irgendwas. Oder? Und dann merkst du, du lehrst Franz, damit du etwas anderes bekommst. Oder? Das ist wie, ich esse Gemüse, damit es nachher Dessert gibt. Hm. Das ist mir heute auch allen klar, ist nicht sinnvoll.
Sicher.
Und ich glaube nicht, nein.
Keine Ahnung.
Ja, das Zeug essen, wenn es etwas anderes gibt, also drückst du einfach hier. Ja. Aber Bildung ist genau das Gleiche. Und solange das so funktioniert, ich muss anders sagen, das System funktioniert perfekt. Weil wir, wie die Hunde, machen, was wir müssen, damit wir Belohnung bekommen. Mhm. Also dermaßen von dem abhängig und das tut uns so gut.
Mhm. Ja.
Und solange das so funktioniert, ist natürlich der Druck, um das zu ändern, und um in so einen eher mühsamen Wiederkäuprozess einzusteigen, wo du dich selber zum Teil noch verlierst oder vielleicht deinen Platz in der Gesellschaft und die Anerkennung in deiner Familie und das plötzlich nicht mehr so oder so oder so tickst, wie es alle von dir erwartet. Der Druck ist dann halt relativ klein, weil es geht relativ gut anders. Oder? Und du brauchst aber eine Krise. Wer nicht an die Grenzen von diesem System kommt, wie
ja, ja, genau.
Ein mühsames auf
sich. Es gibt immer mehr, wenn ganz dem System kommen, die Lehrer und Kinder vor allem, wo immer mehr gibt, wo immer mehr Burnouts haben, wo immer mehr Medikamente bekommen. Also da gibt es ja viele Grenzen, die jetzt erreicht werden. Darum wird es vielleicht auch etwas ändern mit der Zeit. Und es ändert sich auch etwas, soviel ich weiss.
Der Preis von unserem System ist eben, du kommst extrem viel über, aber es verlangt wahnsinnig viel von dir. Oder? Und das führt zu Burnout.
Und es geht nur um eine Gesellschaft im Durchschnitt. Also ich meine, es ist egal, wenn 20% in der Musik haben, das ist schon immer egal in dem System.
Ja, es sind einfach viel, 20%. Ja. Als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, habe ich den Eindruck gehabt, in meiner doch eher bescheidenen Wahrnehmung, Burnout ist so mit 40. So ein bisschen früher in der Midlife-Crisis und die Krise und die Kinderpubertät und bla bla. Und mittlerweile ist Burnout unter 30. Mhm. Das ist eindeutig, das ist nicht nur meine Erfahrung. Mhm. Ich bin deswegen ein alter Mann, aber die jungen Studis, die gerade Studium abgeschlossen haben, vor allem junge Frauen, 18 Matur, 23 Studium mit 25 die beiden Praktika, da gibt es einen Job und da gibt es einen Auslandaufenthalt. Da gibt es einen besseren Job und noch einen besseren und da können sie irgendwo noch einsteigen. Mit 8, 29, ticke, tacke, kommt die biologische Uhr und oh ja, Kind ja. Und so. Aber ich habe gar nie einen Freund gehabt. Du denkst auch, ohne Freund geht das nicht. Aber die Summe ist bereit, zum Bauchnabel
ja.
Oder? Das Gleiche denke ich immer, jetzt in meiner Sparte, die sind gerade Frauen, Männer sind ein bisschen langsam und wir sind Militär bei uns, darum verzögert es alles, oder? Aber eine Frau mit 18, die sie ein Jahr gesprungen hat, Matur macht, mit 23 ist sie das Studium fertig, mit 24 ist sie ordiniert. Mit 24,5 geht sie ins Pfarramt und mit 24,75 muss sie die erste Abdankung machen, wo sich
wow.
Ein ja. 20-Jähriger umgebracht hat. Und sie ist selber ein bisschen älter.
Ja.
Aber die Eltern von dem sind 50.
Ja.
Was sagen sie denn? Was sagen sie denn? Mit 24 ist der wahnsinnig leid. So schnell das System
durchzurücken. Ich weiß nicht, was man im Priesterseminar lernt. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass eine reine Schulkarriere bis 25 vorbereitet auf eine Abdankung. Also ja. Das verstand ich natürlich sehr gut. Oder.
Und das ist einfach eine Entwicklung. Alles muss schneller sein, schneller gehen, es muss früher sein und es muss noch kompetenter werden. Oder. Und das ist jetzt in dem Bereich, wo ich so beschauen kann, sicher ganz schlecht. Auch für Lehrer, was willst du mit 23? Lehrer sein. Gerade Gimmi-Lehrer. Deine Schüler sind so alt wie deine kleine Schwester. Und mitten in der Pubertätskrise, mit 18, junge Frauen, die sich gerne aufschneiden, Oder? Das ist ja so ein recht verbreitetes Phänomen. Eben, was sagen mit 24? Außer halt all die Theorien von der Pädagogik oder von deinem Fach, das du gelernt hast. Ja, wir gehen zurück zur Mathe, weißt du, das leckt dich ja. Das ist nicht so. Das ist einfach keine gute Entwicklung mehr erwartet von den jungen Leuten, viel zu viel. Es muss viel schneller gehen. Und das hat auch mit dem zu tun, wiedergeben, kann man eben schnell wieder käuen, geht länger, schaut Kühe an, die fressen den ganzen Morgen und am 11 Uhr hockt es ab und dann 2 Stunden käuen jetzt. Die nehmen sich richtig Zeit. Man kann einfach den Kühen etwas nehmen. Ja. Oder?
Ja, das erinnert mich jetzt an die wenigen Einblicke, die ich jetzt bekommen habe, in sehr andere Schulen, also freie Schulen, demokratische Schulen, wo Kinder effektiv dürfen rumliegen und wieder käuen. Also die dürfen gemeinsam wieder käuen, dürfen alleine wieder käuen, spielen, die können rumliegen. Die leeren Zeiten haben Platz, dürfen Platz und so weiter. Aber das sind wirklich radikale andere Systeme. Oder? Da gibt es keine Stunden
halt,
und Lektionen und so.
Das finde ich wahnsinnig spannend. Oder? Aber es entspricht dermaßen nicht unserem Gesellschaftssystem, weil irgendwann musst du einen Beruf haben, dann musst du wieder geben und leisten. Das sind viele Eltern, auch wenn sie dem noch aufgeschlossen wären gegenüber, sagen, ja, und dann ist mein Kind 16 und es hat nichts gelernt, was man braucht oder man muss liefern.
Ja,
und darum schicke ich es auch in die Normalschule und es kann eben noch eine Gig haben.
Ja, abgesehen davon, dass man das nur an Privatschule überhaupt kann heutzutage.
Ja, da muss man es nur leisten.
Muss es leisten.
Die Eltern müssen leisten, damit sie das zahlen können.
Ja.
Mein Bruder ist ein Lehrer in der Privatschule.
Stimmt.
Für Bubentuchte, da kostet ein Kind 30'000 Steine. Es gibt Eltern, die 3 Kinder haben.
Ah, ja.
Stell dir vor, was das jedes Jahr. Oder? Und die Normalschule ist gratis.
Ja.
Ja, also dann Stück musst du also... Das musst du wirklich hören.
Genau.
Ja, es ist eben wirklich ein grosses Problem. Wo fängt man an? Oder? Man könnte die Bildung ganz anders gestalten, aber dann müsstest du auch die ganze Gesellschaft, den Erwerbsbereich, den politischen Bereich anfangen umgestalten, weil einfach die Tatsache, dass 10% der Schüler anders gebildet werden, heisst nicht, dass die Gesellschaft sich ändert und weniger als 20 Jahre oder 30.
Ja, es geht. Das mit der Zeit ist es so, oder? Aber mit dem kann man sich geschichtlich abfinden, dass es einfach so ist. Also, mit uns eher illusorisch erwarten, dass man quasi gesamtgesellschaftlich jetzt schnell irgendetwas kann ändern kann, als dass man durch eine generationenmäßige Veränderung von unten, von den Jungen und so, dass dort sich einfach Sachen mit der Zeit ändern. Oder das tut mir viel logischeren Abgang oder Ablauf von einer Veränderung.
Aber wenn man eben an das denkt, dann merkt man, dass es so der Gedanke der Revolution, also Sozialismus, Kommunismus trägt, politisch gesehen, oder? Dass der ganze Abwägung ist. Das ist ein gordischer Knoten. Du weißt nicht, wo anfangen, dann nimmst du einfach mal Schwert, dann haust du noch dran. Dummerweise sind sämtliche kommunistische Revolutionen total gescheitert und genau das Gleiche gelaufen wie vorher. Es heisst einfach anders. Aber auch biblisch gesehen ist eben so, die Revolution, oder man sagt in der Apokalypse, es hat ein Ende, dann fängt das Neue an. Und es hat Zeit, mit dem anderen nichts zu tun, sondern es braucht wirklich einen Neuanfang, wo das Alte vollständig überwunden ist. Oder? Das gibt es ja auch biblisch, die Vorstellung, und die finde ich gar nicht so schlecht. Eigentlich. Weil sonst ist es ein bisschen zum Verzweifeln. Wenn du schaust, nur schon erst vor 2 Tagen Zeitung gestanden. Im Kanton Zürich, nein, der Stadt Zürich, weiß ich nicht, eins von beiden, ist der Gymnastik-Stress am grössten in der ganzen Schweiz. Weil es wollen so viele Leute so dicht, so viele sind wahnsinnig, ja, natürlich, sind wahnsinnig erfolgreich, wenn das ihre Kinder auch sind. Noch schlimmer sind die Eltern, die nicht so erfolgreich sind und jetzt müssen die Kinder dafür sein. Und darum werden da Kinder einfach zu Tausend geben, es gibt ihnen geprügelt. Weil das ist der einzige Weg, wo man glücklich werden kann, indem man ein System bedient und dann belohnt wird und ganz viel Geld hat. Wie wenn das mit dem Glück etwas zu tun hat. Ja. Das heisst, obwohl unsere Schulen viel humanistischer sind und viel breiter als früher und Kinder geprügelt werden und dann nicht unbedingt Zeug lernen, die nicht so viel bringt, ist der Druck, in die Schule hineinzukommen und dort zu bestehen und zu performen, viel grösser als früher. Also wird es besser oder nicht? Eher nicht, eher nein. Ich sage das Kreuzler. Ja, nein, eher ja, eher nein. Ich bin immer eher nein. Ich bin so froh, dass meine Kinder wachsen und müssen dann die Entscheidung nicht mehr machen.
Welche Entscheidung nicht mehr?
Wie in die Schule gehe ich?
Also, ja.
Wie viel will ich investieren?
Ja.
Will ich wirklich der Performer sein und einfach alles geben? Ich bin ein super Streber im Gymi und habe sehr gute Noten gehabt. Bin entsprechend belohnt worden. Auch immer zufrieden gewesen. Aber es ist damals schon, und das ist jetzt 30 Jahre, ja, 35 Jahre her, ein hoher Stress gewesen. Und ich habe fast 10 Jahre intensives Wiederkäuer gebraucht, bis ich losgeworden bin. Weil einfach, was man in der Mathe und im Franz und im Griechisch so lehrt, an Wiedergeben und super sein, das tut sich wie so ein Krebs auf das ganze Leben ausbreiten. Und am Schluss muss alles immer so sein. Und irgendwann bin ich fast kollabiert. Es hat lange gebraucht, bis ich losgeworden bin.
Das hat das mit dieser Krisenerfahrung im Studium auch zu tun gehabt, oder nicht? Also, du hättest jetzt von einem 10-Jahres-Prozess.
Das ist interessant.
Studium und so.
Nein, ich habe es erst während dem Studium. Erst gegen Schluss vom Studium war mir klar gewesen, dass es. Nein, ja, vielleicht hat es auch keinen Sinn von, ich habe immer performt und immer Leistung gebracht. Und dann so zwischen RS und Studium war so ein Loch gewesen, und da kann man nichts leisten. Für was bin ich denn da? Es war so eine Sinnkrise gewesen, oder? Und dann habe ich einfach weitergemacht im Studium, da kann man auch super performen. Mhm. Und es hat ein entscheidendes Erlebnis gegeben, das hat für mich wirklich also, mal wesentlich die richtige Richtung gereicht. Man hat damals noch vor dem Master- und Bachelor-System nach etwa 3 Jahren eine Zwischenprüfung gehabt. Man hat fast eine Prüfung gehabt und dann alles aufs Mal. Ja. Da hast du also ein halbes Jahr gelebt für dich. Und dann war der schriftlich, nachher mündlich, alles an einem Tag mündlich. Am Abend war es so eine Randverkündigung, die 10, 15 zu machen, eine Stunde unter dem Halbkreis. Und der Typ von der Prüfungskommission sagt jeden Namen und dann die Noten. Und es ist weder dem Alphabet nachgegangen, noch der Noten. Und ich bin einfach nicht dran gekommen. Und ich bin überzeugt, die Prüfung ist gut gegangen. Und alle sind dran gekommen, haben die Noten bekommen und ich nicht. Und ich habe Todesängste ausgestanden, jetzt bin ich durchgefallen. Ich habe das sicher so viel gelernt, ich habe alles können. Ich habe super Prüfungen geschrieben, ich habe auch gewusst, dass sie
gut sind. Du bist immer am Labern und du machst dir Gedanken gleichzeitig.
Entschuldigung?
Das ist gleichzeitig.
Ja.
Du hast jemanden am Reden von
ja, und dann überlegst du, Herr Meier, Häuferhalber, Herr Weber, Frauen außer bla bla bla. Und ich komme nicht dran, die Zeit läuft, weißt du wie, also Sekunden, tock, tock. Und bei dir in der Autobahn von den Gedanken, am Schluss komme ich dran. Und ich bin überzeugt, sie hat gesagt, so, super leid, sie sind durchgegangen. Okay. Der Gag war, ich war der Beste von euch, ich hatte einen blanken Sechser. Okay. Und dann dachte ich, zuerst, yes, und nachher, das wollte ich nie mehr erleben, yeah, im Leben.
Yeah.
Todesängst. Yeah. Nicht nur einfach, scheiße, ich muss nochmal, sondern das war für mich das Schlimmste in meinem Leben. Todesängst, obwohl ich der Beste war. Yeah. Und einfach die Angst durchzugehen.
Also da muss ich doch noch schnell einhocken, weil ich schon fast. Aber das Argument, das sicher viele Eltern in sich spüren, vielleicht denken sie gar nicht so lange darüber nach, aber der Gedanke von, ja, irgendwie die Kinder in einem völlig anderen Schulsystem, in einem freien Schulsystem, was nicht immer gut geht und was immer dann machen, was sie wollen und so, und dann kann man sie clashen mit der Gesellschaft und dann geht es nicht. Ich finde das, was jetzt gerade sehr schön das Bild zeichnet von der Situation, ist, kenne ich sehr gut, kennen wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Form sehr gut. Und führt mich eher zum Gedanken vom gegenteiligen Seite, nämlich die Schule hat eine Form immer noch, die mit der Realität des Erwachsenenlebens wahnsinnig wenig zu tun hat. Also, obwohl das Erwachsenenleben sehr leistungsorientiert ist, das muss ich zugestehen, in vielen Bereichen ist das so. Und trotzdem, wenn ich bin als 28- oder 29-Jähriger an die Jazzschule gegangen, quasi das letzte Mal nochmal in der Schule. Und dort ist es noch richtig eingefahren. Dort bin ich quasi.
Die auch, das ist so eine kreative Schule.
Ja, ja, das ist trotzdem eine Schule und es ist trotzdem ein Bachelor-System, es gibt Noten und es gibt trotzdem Unterricht, der nicht vorbereitet ist und Präsenzpflicht und du musst dort sein. Und alles so Situationen, wo in meinem Erwachsenenleben, wenn ich es dort die letzten paar Jahre vorher erlebt habe, auch mit so einer Krise, auch mit so einem angefangenen spirituellen Prozess und so, und ich gemerkt habe, okay, also das stimmt jetzt für mich gar nicht mehr. Und ich habe quasi nicht ein bisschen mein eigenes Erwachsenenleben leben und jetzt bin ich wieder zurückgeschossen worden, wie man es in einem Alter, ich habe früher ein Alter gehabt, wo ich plötzlich in der Schule bin, weißt du,
so ja,
erstes Semester auf der Sek und ich habe Prüfung nicht oder ich habe keine Kleider oder egal was. Nein, ich glaube, das in der Kleidung war früher gewesen. Nein, einfach, ich bin plötzlich wieder dort, wieder in der Schule. Und so ist es so jetzt vorgekommen und ich habe gemerkt, wie Erwachsene würden sich das Zeug nicht gefallen lassen. Aber solche, die gerade aus dem Militär gekommen sind, gerade vom Gymi gekommen sind, die meisten schlucken das und nehmen es nicht so ernst, finden es nicht so wichtig, spielen beim Handy rum, verschwenden ihre Zeit, 3 Stunden im Unterricht, wo sie nicht brauchen, bin schlecht vorbereitet, keine Ahnung was, vielleicht langweilig, vielleicht sind sie überfordert, egal was. Es ist einfach nicht für sie. Und es ist ihnen eigentlich egal, oder? Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere, von der Situation einfach merke, okay, also die andere Seite gibt es also auch. Also grundsätzlich, so wahnsinnig vorbereitend ist die Schule nicht. Im Sinne von, es ist schon sehr künstlich und es tut Sachen eintrainieren, die du wie du sagst, weil du musst einen Rückgang machen, 10 Jahre lang. Das haben auch ganz viele Leute in der Jazzschule gesagt, die schon ein paar Jahre nicht mehr an der Jazzschule gewesen sind und geschafft haben als Musiker in irgendeiner Form. Sie haben Jahre gebraucht, um sich vom Schulischen, von dieser Jazz-Ausbildung wieder zu befreien. Also quasi herauszufinden, was will ich wirklich, was kann ich wirklich gut, was ist meine Kurs, meine Kreativität. Also, das finde ich auch einfach immer wieder ein spannendes Thema. Also, da passiert ganz vieles, wo, ich glaube, der Konsens normalerweise ist, dass das einfach Gesellschaft vorbereitet, auch wenn vielleicht viele nicht so, das so toll finden, die Leistungsorientiertheit. Trotzdem, es tut die Vorbereitung. Und ich denke, das kann man zu einem grossen Teil hinterfragen, wo einfach Sachen eingerichtet werden, psychische Strukturen und Erlebnisse, die eigentlich dann nur hinderlich sind. Wenn du nachher eine Sitzung hast im Büro oder wenn du eine Sitzung hast mit Kunden extern. Das sind alles nur Ängste, die dann ausgelöst werden. Wegen einer Schulerfahrung, die x-mal durchtrainiert hast, wo eigentlich im Alltag es gibt sicher Unterschiede, oder? Aber mein Berufsalltag, den ich jetzt in den letzten Jahren erlebt habe, ich erlebe immer das Gegenteil. Ich mache mir viel mehr Sorgen, ich habe viel mehr Leistungsängste, ich habe viel mehr das Gefühl von, ich muss jetzt wieder das leisten, ich werde benotet, was denken die anderen und so. Und eigentlich ist es scheißegal. Eigentlich sind die Leute viel menschlicher und professioneller, als ich das eigentlich ihnen zugestehe. Also das ist oft meine Erfahrung, nicht immer, aber oft. Und darum denke ich, man kann das durchaus auch hinterfragen. Also das Schule, vielleicht auch das Studiensystem, also das, was du beschrieben hast, das kommt mir vor wie, okay, du bist jetzt, 24 oder keine Ahnung, 25 oder älter, keine Ahnung. Und dann plötzlich bist du wieder so eine Schulbube und hast wieder irgendeine Autorität vor mir und irgendwie die andere Schulbube und alle warten für ihre Noten und so. Also, das ist schon, abgesehen von spirituellen Fragen und was ist der Mensch und was ist der Wert vom Mensch, einfach schon nur, wenn du es vergleichst mit einem normalen, mittelständischen Erwachsenenleben, ist es schon recht fremd, oder?
Ja.
Also,
ich habe es immer als recht erniedrigend erachtet.
Ja.
All die Prüfungen auch. Und zu wissen, du kommst jetzt ins Büro rein, hockt der Prof.
Mit der Prüfung, so.
Ja. Oder im Gymi oder wo auch immer, du hockst auf dem Platz, der Lehrer kommt rein, hat das Blatt und dort sind die bösen Fragen drauf. Du hast keine Ahnung, was kommt. Er kann dich nach Strich und Faden hin sich führen.
Ja.
Und dann wir einfach irgendwo noch so ein bisschen ins Detail rein tut, wo du nicht siehst und er weiss, dass du es nicht siehst und das weiss er gewesen.
Hast du das noch irgendwann erlebt in deinem Berufsalltag? Oder in deinem...
Im Beruf nicht, nein.
Ja.
Aber im Studium, bis ich habe noch eins geschrieben und dann die Abgabe war, ich glaube, 33 gewesen.
Mhm.
Und dann hast du eine zweistündige Verteidigung,
mhm,
wo fünf Professoren auf dich rumhacken und die eine, die finde ich, hätte ich im Tag schon gehabt. Und die wirklich Fragen angefangen mit, wieso haben sie das nicht gelesen? So. Dann spinnst du eigentlich. Mit der würde ich sagen, irgendwie mal die Meinung sagen, look, ich habe ein Buch geschrieben,
ja, und
nicht,
ja,
über das.
Ja, ja.
Und nicht über das, was du verstanden hast oder von meinem Buch gelesen hast. Sondern wir können über die These reden, alles andere erzählen. Das ist so erniedrigend.
Ja. Oder? Das ist eine Macht, für das dann zu spielen.
Der Augustin, ein grosser Kirchenvater aus dem 3. 4. Jahrhundert, hat wahnsinnig viel, ist ein Lehrer gewesen und hat wahnsinnig viel geschrieben und hat das ganze Mittelalter bis zur Reformation und heute noch beeinflusst. Und das war ein reicher Typ gewesen, also so geboren, also irgendwie ein Prolog gewesen, wo gebrüdert worden ist.
Mhm.
Der hat gesagt, er würde lieber sterben, als wenn er nicht schon kann.
Naja, das ist ein Zitat, das ich noch umzuwählen.
Ja, das finde ich, wo ich das gelesen habe, natürlich ist das Schulsystem damals anders, die Lehrer haben die Schüler durchgeprügelt. Oder?
Mhm.
Aber gleich, dass einfach ich drücke es rein und du sagst es mir, ich lese es vor und du lest es auswendig. Oder?
Mhm.
Das ist tödlich. Oder? Ja.
Also ich kann eigentlich noch aufs Konzept Würde eingehen. Ich denke, ja, das ist auch ein Thema für einen Pfarrer. vielleicht ganz von vorne, wie würdest du es überhaupt definieren? Oder was heisst das Wort für dich?
Ja. Diskussion um Menschenwürde ist ein ganz altes philosophisch-theologisches Problem. Und in der Geschichte, ja, sicher 2500 Jahre, wo das schon diskutiert, mindestens, hat es ganz verschiedene Ansätze gegeben. Oder? Und ich als Theologe finde natürlich den spirituellen Ansatz überzeugend. es gibt ja so einen gesellschaftlichen, oder? Ein Mensch hat eine gewisse Würde, weil er Teil der Gesellschaft ist, und wenn er sich so halbwegs anständig aufführt, dann bleibt die Würde unantastet und sonst gibt es eines drauf.
Also okay.
Mörder zum Beispiel verlieren ihre Würde und werden bestraft.
Ja.
Und das Krasse dann ist ja, wenn sie rauskommen, nach 20 Jahren vom Virus, oder? Stell dir vor, 20 Jahre Kiste, das ist extrem lang, dann nachher bleiben sie Mörder. Obwohl das Gesetz sagt, das ist jetzt abgebüßt, du bist jetzt kein Mörder mehr. Aber alle, die nachher zügeln mit dem Finger, der bringt die Leute um. Obwohl vielleicht mal einen einfach in der Wut zu Tod geschlagen hat. Kann ja sein, oder? Da merkt man, das ist also ein sehr sinnvolles Konzept. Oder ein biologisches Konzept, der Mensch ist, weil er ein Mensch ist, hat er gewisse Würde. Oder? Und da denkst du, ja, und der Affe hat irgendwie 98,4% die gleichen Gene. Oder? Aber die Würde ist ganz eine andere. Man macht zum Beispiel Experimente mit ihm, damit wir Sonnencreme haben, die nicht so beißt in den Augen. Heute war in der Zeitung ein Artikel, dass Affen, die genmanipuliert sind, nicht patentiert werden können, weil sie keine Sachen sind. Oder?
Ja.
Und dann hat es ein Bild von einem Affe. Und da ist in einer Wiese auf dem Bauch gelegen und vor ihm eine Schale mit Essen.
Ja.
Und er hat so ganz cool mit der Hand das gegessen, nehmen wir einen Jutibär.
Ja.
Es hat ausgesehen wie ein Kind,
das
isst, nur so ein bisschen mehr Haar hatte. Ja. Also, doch ganz er hat also geschaut. Es hat nur gefehlt, dass er irgendwie ein paar Bartos anhat. Oder?
Ja.
Und genau Kind, kleine Kinder liegen genauso auf dem Bauch, essen da die Früchte, die Mami bringt. Und nebenan hat es ein Baby, einen Böllen oder eine Spritzpistole, irgend so etwas.
Ja,
oder?
Ja,
ja. Und da merkt man auch so die biologische Definition von, einem, von der Würde. Das hinkt einfach. Wo ist denn der Unterschied? Genau. Wo man das dann genetisch festmachen, wenn du das Gen hast, kommst du die Würde über. Wenn das Gen etwas zu klein ist oder wie auch immer das dann ist, dann gibt es es nicht. Oder? Das ist extrem schwierig. Und da sehen wir ja, wo ist uns zwischen Tier und Pflanzen, das ist auch fließend.
Mhm.
Oder? Darum finde ich eben eine theologische Definition von der Würde spannend. Also der Menschenwürde von mir aus. Gott spricht uns an. Das macht uns aus. Also Gott schafft uns. Er redet zu uns. Er will mit uns im Dialog, im Gespräch, in Beziehung bleiben. Oder? Und wie das Gott mit allen Menschen macht, hat jeder Mensch genau die Würde als ein Geschöpf von Gott. Und dann macht es eben die Diskussion mit den Tieren und den Pflanzen ganz einfach, weil auch die sind von Gott gemacht und auch Pflanzen. Und dann hat das alles auch seine Würde. Und nur, eben, weil ich jetzt Medikament brauche, muss ich dann 100 Hunde foltern. Ich finde, man sieht das Problem an den Insektenbürgern.
Mhm.
Weil das ist ja die neue Art, um sich zu ernähren, oder? Und es ist ökologisch, ökonomisch sehr sinnvoll.
Mhm.
Gut. Insekten sind ja in der Schweiz kein Tier, weil sie keine Wirbel haben, sondern Sachen. Es geht um das Sachrecht.
Nein.
Das heisst, du kannst Insekten töten, wie du willst, verstampfen, tausende. Und kein Richter kann dich wegen der Tierquälerei.
Macht Sinn, ist meine Erfahrung. Ich würde
nicht erwarten, dass ich auch Tierquälerei. Wenn du eine Katze erschnappst, dann nachher ist es gerade Tierquälerei und das gibt dann so und so viel. Oder?
Ja.
Gut. Jetzt ein Rindsburger. Wenn das Rind gestorben ist, ich weiß nicht, wie viele Burger es aus einem Rind gibt, aber es sind hunderte.
Mhm.
Insektenburger sind tausende von Insekten in einem Burger drin. Das heisst, wenn man einfach einmal der Tod zählt, oder von mir ist theologisch gesprochen Seele, und meines Erachtens haben auch Tiere Seele, wieso nicht, das ist ein Geschöpf. In Klammern, Frage, ob Pflanzen Seele haben, finde ich sehr spannend, Klammern zu. Gut. Also, ich esse bei einem Rinderburger ja, ein tausendstel Seele, wahrscheinlich. Und bei einem Insektenburger 10'000 Seelen.
Ja. Massenmat, ja.
Ja, grausam.
Ja.
Drum.
Also ich meine, man könnte sogar sagen, in der Kuh könntest du sogar den Burger rausschneiden und dann weiterleben. Das
ja. Sehr geht, spannend.
Das ganz so
schwer. Genau, Prothese hat es hinterher.
Ja. Ja, voll. Also.
Ja. Also, die einzig sinnvolle Antwort aus dieser Perspektive ist, kein Insektenburger, aber grundsätzlich kein Burger, nur noch vegetarisch leben.
Mhm.
Weil, wenn du sagst, 10'000 Tiere, die ich esse, sind mir zu viel. Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber eins kann dann schon sterben, für mich. Mhm. Man kann auch, wo mir das aufgegangen ist, ist mit einem guten Freund gerne in ein französisches Restaurant, da hat es immer Frites et Moules gegeben. Mhm. Pommes frites und Muscheln, das habe ich wahnsinnig gern. Mhm. Und am Schluss hast du einen Kadaverberg, ein Hotel, 30, 40 Mischere, die du gegessen hast. Ja. Das ist ja nicht viel so drin.
Ja.
Und jedes ist ein eigenes Tier. Mhm. Und wenn man jetzt die Schöpfung ernst nimmt, dann sieht Gott nicht nur dich und mich, weil wir so toll sind und können reden. Und auch von mir aus können persönlich mit ihm reden, sondern jede Muschel und jeder Käfer. Und ich glaube, er macht nicht so einen grossen Unterschied. Mit ihnen kommuniziert er einfach anders als mit uns. Oder? Aber wir fressen die einfach gerade dutzendweise. Für eins Mittag.
Mhm.
Und dann habe ich aufgehört, Muscheln essen und weniger Fleisch und wehre mich extrem gegen Insekten.
Mhm.
Natürlich kann man sagen, Kühe furzen so viel Methan und fressen so viel, dass man die Welt viermal könnte ernähren, wenn man nach Getreide anbaut. Mhm. Darum ist es sinnvoll, Insekten zu essen. Aber ich glaube, das ist die falsche Schlussfolgerung. Auch in der Würde vom Geschöpf gibt es nur eine Lösung, wir essen einander nicht mehr.
Mhm.
Und dann kommt natürlich die Frage um Pflanzen.
Mhm.
Ich muss sagen, ja, vielleicht muss man dort noch einen Unterschied machen. Und ich glaube, es gibt in den meisten Fällen einen Unterschied zwischen Pflanzen und Menschen.
Mhm.
Oder Tieren. So, mhm. Sind beides Lebewesen, sind aber nicht beides auf der gleichen Stufe.
Mhm.
Und das ist echt die einzige Lösung. Ich bin natürlich auch nicht Vegetarier.
Also leider. Es gibt noch Laborfleisch, gell?
Laborfleisch.
Labor.
Ja. Genau.
Das kommt, das wird kommen, ja, das ist
bald. Und in 20 Jahren
so.
Haben unsere Kinder nicht nur 12 Allergien, sondern 2000. Hey, das ist mir so krass eingefallen. Meine Kollegin da, die mit mir zusammen arbeitet, hat viel Kontakt zu Eritrea.
Mhm.
Und die meisten von denen sind geflohen. Also Kind und sie sind darunter aufgewachsen. Eritreer sind, wenn es Christen sind, ganz fromme Christen, die extrem strenge Speisevorschriften haben wie die Juden. Die haben jüdische Speisegesetze übernommen. Ja. Das ist theologisch höchst fraglich, aber einfach die machen das.
Mhm.
Die tun 230 Tage, glaube ich, fasten pro Jahr.
Mhm.
Und dann essen sie kein Fleisch und nur vegan. Oder nur vegan.
Mhm.
Plus, die essen, weil es ihnen zu viel gibt, dort, ganz wenig Fleisch, ganz viel Gemüse, ganz viel Früchte und immer ganz frisch. Das ist die Aufgabe der Frau, das jeden Tag zu beschaffen und zu machen.
Mhm.
Wenn ich in die Schweiz komme, sie haben Chips nicht gern, Pommes frites nicht gern, Kaugummi nicht gern.
Mhm.
Und es braucht dann nicht lange, bis sie es kennenlernen.
Ja.
Aber das erste Jahr essen sie das fast nicht. Und sie haben keine Allergien.
Mhm.
Sie haben einfach keine Allergien. So mit dem Medizin zu tun und mit dem Essen. Das finde ich total krass. Eis ist genug gesund und der ganze Junk nicht. Und schaust, dass das Gemüse, das du isst, von einem Bauer kommt und du weißt, dass nicht einfach jede Hürde darüber wird, dann bist du unter deinem Kind gesund. Punkt. Das finde ich echt krass. Also gut, aber zurück zum Thema. Die Würde, würde ich aber sagen, ist die Tatsache, dass Gott dich anspricht. Und das kann irgendwie von mir aus Frau gesagt, Bibel sein, oder deine Träume, oder in den Instinkt bei den Tieren, weil er dich geschaffen hat, das gibt dir die Würde. Und die ist unveräusserlich. Und auch der Mörder, den sie vorher davon gehabt haben, ist genau gleich Menschenwürde. Er hat grosse Fehler gemacht, aber er verliert die nicht. Er kann die nicht verlieren.
Und was ist die Konsequenz daraus, dass die Würde unveräusserlich ist? Das ist eine Art philosophisch-ethische Aussage, wenn ich richtig verstand. Da kannst du sagen, okay, du kannst die Leute behandeln, wie du willst, ihre Würde haben sie trotzdem, von dem her dürfen sie auch behandeln, wie ich will, weil ihre Würde für die, dass sie auch nicht
wahrnehmen. Ja, das ist so die Nazi-Interpretation von dem, da würde ich jetzt ein bisschen Abstand nehmen, sondern im Gegenteil. Weil du nicht kannst sagen, ein Schwarzer oder ein Asiat oder ein Homosexueller hat weniger Würde als ich, weil er also vielleicht effizient ist, sondern alle Menschen haben ungeachtet von ihrer Konstitution genau die gleiche Würde.
Mhm.
Die gleiche, wie du hast. Oder? Das macht es relativ einfach. Liebe den Nächsten wie dich selbst.
Ja,
genau. Fangst mal mit dir an und überleist, was dir gut tut oder wie du gerne behandelt werden möchtest. Und dann geht das auf den Nächsten. Man muss gar nicht überlegen, was auch dem Nächsten gut tut. Weil das ist irgendwie kompliziert.
Mhm.
Überleg, was dir gut tut und das mal ein bisschen projizieren. In den meisten Fällen funktioniert es auch.
Mhm.
Oder? Und das heisst, du kannst eben die Menschen nicht behandeln, wie du willst, sondern du musst jeden behandeln, wie du behandelt werden willst. Und die allermeisten Menschen werden nicht erniedrigt oder geprügelt oder gefoltert werden. Es gibt schon solche, aber das sind glaube wirklich nur ganz wenig, und dort ist es eher etwas Krankhaftes. Mhm. Oder? Und darum ist eben also eine theologische oder eine spirituelle Würde unveräusserlich und erhebt jeden Mensch, auch einen stark Behinderten, einen, der nie einen Tag überleben könnte, wenn nicht 3-4 Leute sich um ihn kümmern.
Ja, wie ein
Baby. Oder ein Baby, ja, ja, genau.
Aha.
Oder? Jeder hat die gleiche Würde. Und jeder steht genau auf der gleichen Ebene. Nicht jeder hat die gleiche Leistung.
Mhm.
Aber definieren wir dann den Menschen über seine Leistung oder über seine Geschöpflichkeit? Oder?
Mhm.
Und wenn wir es über Geschöpflichkeit machen, dann ist das Konzept von der Leistung ganz anders. Total. Und dann merkt man auch, es ist nicht irrelevant.
Mhm.
Aber die Gewinnmaximierung und die Leistungssteigerung und das immer nachher nach der Belohnung, nach Anerkennung und nach immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, das wird unter ein grosses Fragezeichen gestellt. Natürlich können wir nicht mehr leben, wie wir jetzt leben. Mit billigen Computern und beliebig vielen Flugreisen,
ja,
und so weiter und so fort. Aber vielleicht wäre es ganz schlecht.
Mhm.
Wir haben gesehen, vor Corona, alle wollen so leben wie wir. Aber es hat auch zu wenig Ressourcen. Und jetzt mit Corona merkt man, alle müssen reduzieren, das ist immer wenigstens gerecht. Und wenn alle hier reduzieren, ist plötzlich das Wasser nach wahrscheinlich etwa 700 Jahren das erste Mal in Venedig super. Und die Delfin kommt auf die Stadt zurück.
Mhm.
Nach 3 Wochen ist die Lagune super gewesen. Mhm. Nach 3 Wochen leck ist das frustrierend.
Mhm.
Ich glaube, wenn ich in Venedig leben würde und Venezianer wäre, würde ich mich erhängen.
Ja.
Es braucht so wenig.
Ja, es ist schlimm. Ich meine, sie haben es immerhin geschafft, die grossen Tanker von der Stadt ein bisschen wegzubekommen. Also die grossen Touristenschiffe dafür seit 2-3 Jahren nicht mehr so noch an die Stadt. Aber ein riesen Kampf. Aber trotzdem, ja. Weil die Luft ist ja auch völlig verschmutzt.
Ja, und hinter der Laguna ist ja die riesige Wirtschaftszone. Sowohl Agrikultur wie auch Firmen. Und ganz direkt das Wasser. Ja. Die Muscheln von dort sind wahnsinnig gut. Scheint es. Aber alle total versiegt.
Ah,
also dann kannst du gerade wirklich so ein Cerveza-Fass mit dem Giftbüll hinterkippen. Oder das Giftbüll.
Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, um anzufassen. Ich habe gemerkt, wenn du über das redest, so wie ich dich verstand, hast du für sich ein bisschen versucht zu beschreiben, die Verletzung von der Würde, also die Situation mit der Leistung, wenn der Wert über die Leistung und so ermessen wird. Das ist für mich etwas, wo ich irgendein Gefühl bekomme, oder? Wenn ich irgendetwas sehe, wo ich würde in Wort fassen, als da wird der Würdekörper nicht respektiert, dann macht das selbst bei mir. kannst du mir helfen, das in Wort zu fassen? Also weißt, vielleicht aus einer philosophischen Perspektive, was ist denn der Grund, wieso das ein Problem ist? Also, weißt, so.
Verletzung der Würde.
Ja.
Ja,
da gibt es und es gibt ja verschiedene Maße, das ist klar, da kannst du jemanden umbringen. Aber mir geht halt auch um das feine Zeug, das ich mich eben damit befasse, Umgang mit Kindern vor allem, wo ich in meinem ganzen Alltag immer wie feiner das wahrnehme und spüre und sehe, okay, das ist so, finde ich eigentlich auch voll daneben eigentlich, wenn das so ein bisschen aus der Würde vom Kind als voller Mensch, als voll wertvoller Mensch, als Mensch mit Menschenrechten, es gibt ja auch Kinderrechte und so. Wenn du das wirklich ernst nimmst, von dir da vorstellen, werden ganz viele relativ alltägliche Umgangsformen, inklusive auch Schulsituationen natürlich, aber auch Familiensituationen, werden irgendwie schwierig, oder? Und es ist für mich etwas sehr Feines und etwas Emotionales und etwas Intuitives und ich weiß auch nicht genau, ich kann das schwer in Wort fassen.
Mhm. Was? Ich glaube, wenn man nicht radikal alle Menschen gleich macht, oder gleich setzt, oder gleich behandeln will, oder gleich anschaut. Und das ist das, was Jesus so intensiv gemacht hat, oder? Er bringt auch eine Geschöpflichkeit.
Mhm.
Er sagt zum Beispiel, Gott lässt es regnen, die Guten und die Bösen. Mhm. Oder? Also er macht keinen Unterschied zwischen denen. Er sieht schon den Unterschied zwischen Guten und Bösen.
Mhm.
Aber er handelt es gleich.
Mhm.
Oder? Wenn man das nicht radikal macht, dann nachher gibt es automatisch immer die Abstufung. Da sind wir relativ gut. Das hat auch wieder mit dem Kapitalismus und unserem Bildungssystem und unserer, sagen wir mal, anthropologischen Konstante zu tun. Oder? Wo bin ich? Wer ist über mir? Wer ist unter mir? So. Gut. Aber es gibt sicher den Grund, alle gleich zu behandeln, dass man selber auch gleich behandelt wird. Also wenn ich Leute prügle, dann ist es kein Wunder, dass sie mich abprüfen. Das ist ein gutes Argument gegen die Todesstrafe. Mhm. Ja, wenn ich gegen die Mörder Todesstrafe verhänge, ja, dann tut vielleicht das Gesetz auch gegen mich, wenn ich mal irgendeinen Kack gemacht habe, oder sogar unschuldig bin, oder dass in der Schweiz ein Fehlurteil stattfindet. Oder? Zum Beispiel, das ist halt sehr egoistisch, aber es ist kein schlechter. Mhm. Oder? Und das Zweite ist mehr so etwas Soziales, wenn man nicht eine radikale Gleichheit einfordert. Und das gibt es eine gewisse Ordnung. Oder? Kommt automatisch die Unordnung und die Abgrenzung. Und das Oben und das Unten. Oder? Dann setzt sich die Leistung oder von mir aus Kapital oder die Vorteile, die die einen haben, extrem schnell durch. In der Natur gibt es das ja auch. Oder? Die einen Tiere haben grössere Zähne und fressen die anderen Tiere. Oder? Aber das ist eine Ordnung über Jahre, Millionen, die sich entwickelt hat. Oder? Wir machen solche Ordnungen innerhalb von 2 Tagen. Beispiel Hongkong, jetzt gibt es das Sicherheitsgesetz. Mhm. Und die Leute haben dermaßen Schiss, weil sie wissen, die wollen einen Kack-Gulag abgeführt werden, dass sie massenweise ihre politischen Parteien, ihren Widerstand auflösen und ins Ausland fliehen. Mhm. Also es geht nicht mal darum, wir schauen mal und 2, 3 werden das Gefängnis kommen, sonst geht es gerade. Das geht extrem schnell, oder? Die Ungleichheit wieder da und dann wird eben auch Menschenwürde oder wird von das Recht auf Frieden und so weiter, wird einfach ganz schnell extrem beschnitten. Oder? Also die Unordnung oder die Ungleichheit setzt sich immer durch. Weil die Gesellschaft, der Mensch, das System grundsätzlich Interesse daran hat, dass es oben und das unten gibt. Oder? Also alle sind gleich. Ist nicht etwas Natürliches. Das braucht in dem Sinne, sagen wir mal, eine theologische Interpretation. Alle sind gleich. Nicht, dass es gleich aussieht, das tun wir ja gar nicht. Wir sind dann nicht gleich. Und die einen sind grösser und stärker, die anderen sind kleiner und dicker. Sondern aus theologischer Perspektive, weil uns Gott alle gleich behandelt oder gleich geschaffen hat oder gleich anspricht. Das ist ein Ordnungskriterium, wo man muss, ja nicht künstlich, aber von mir aus aktiv reinbringen. Sonst kommt die Unordnung. Was System sagt, ist die natürliche Ordnung. Das sind oben und unten, alles dazwischen. Das finde ich eben Unordnung. Und die Ordnung ist das Gegenteil. Oder? Das, ich glaube, man muss es also so sehen. Sonst findet man immer, das System, es ist, ja, das ist natürlich, das ist gut. Nein, ist es aber nicht. Es ist eine Unordnung, es ist eine Katastrophe. Das ist wie, du weißt das wahrscheinlich, du hast ja Rede studiert, Entropie und Entropie, irgend so. Also das Chaos, die Ordnung kommt nicht automatisch, sondern das Chaos kommt automatisch. Ja, schauen wir uns die Welt, so ist es. Jetzt habe ich den Faden verloren, was war die Frage? Auch mit Menschen verrückt, mit
der Menschenwürde. Ja, finden, für was das ist, wenn jemand von seinem Würde verletzt wird. Eben auch in so kleine Sachen. Ja. Oder,
ich finde
eben. In theologischen Spruch, oder aus der Definition von Liebe aus oder so, kann ich das irgendwie verstehen. Aber das ist natürlich etwas sehr wieder Subjektives und etwas sehr.
Ja, das macht nicht. Wir sind ja alle Subjekte. Man hat immer das Gefühl, wenn es objektiv ist, ist es nicht verallgemeinerbar. Das stimmt ja gar nicht. Objekt gibt es genug. Es gibt genug Poem. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Oder? Es muss subjektiv sein, damit es auf eine Art objektiviert werden kann, im Subjekt drin, oder? Also die starke Trennung zwischen subjektiv und objektiv ist grundsätzlich falsch. Das führt niemand her. Ein Subjektiv ist immer so ein bisschen, ja, weiblich, emotional, nicht wert. Objektiv ist männlich, wissenschaftlich, Technik. Und so genau in der Leistung rein. Ich glaube, so ein theologisch-biblischer Zugang ist eben das, der hat von der Geschöpflichkeit. Oder? Das heisst nicht nur, Gott schafft alles und sagt zu allem, das sind Geschöpfe, sondern ich sehe in allen Gott am Werk. Ja. Oder? Das heisst, wenn ich jemanden abmache oder kaputt mache, dann mache ich erstens das Werk von Gott kaputt und zweitens in dem Sinn der Schöpfer auch. Oder? Und dem Künstler, dass du das Werk kaputt machst, ist es dem Künstler möglich. Das macht etwas mit ihm. Oder? Wollte ich das wirklich? Oder? Wollte ich so mit dem Mitgeschöpf und vor Gott leben?
Und wenn das kann auch wieder eine reine Regel sein, rein kognitiv, oder es kann etwas aus der Beziehung
aussehen. Ich glaube, wenn es eben die reine Regel ist, ist etwas Objektives. Oder? Ja. Und dann kann jeder sagen, aber weißt du, ich glaube gar nicht an Gott. Und darum, das ist kein Geschöpf von Gott. Da haben wir Mann und Frau etwas miteinander gehabt und da gibt es so einen Bastard. Und der stört jetzt die ganze Welt, darum muss er weg. Ist er nicht, ist unwürdiges Leben. Oder? Das ist genau wie bei einem Nazi-Film, wo sie die sogenannten Irrenhäuser damals, also psychiatrische Kliniken oder behinderte Wohnstätten, wie ich würde sagen, gefilmt haben und die Armen sicher gefilmt und gesagt haben, guck, das zählt an der Volksgesundheit.
Sicher?
Ja, natürlich. Mhm. Da musst du mal schauen. Das Grausamste ist, sie haben das gefilmt, wo die Leute ausgegangen haben im Hof. Das ist natürlich damals anders. Mhm. Sie filmen es aber, man sieht es auch nicht, durch Gitter durch. Sie haben gar nicht innen dürfen, sondern von außen. Das gemacht. Das war vor der Machtübernahme. Nach der Machtübernahme sind sie gar nicht in die Giftflasche gekommen. Oder? Und ich glaube, nur wenn wir lehren, und da sind wir wieder beim Lehren und beim spirituellen Lehren, Leben, Schauen, im anderen eben wirklich die Handschrift von Gott sehen, genauso wie in mir selber. Das hat mit Eigenliebe zu tun, im Sinne von, ich schätze mich, weil auch ich ein Werk von Gott bin und so schätze ich auch dich.
Ich komme immer auf das, Wort Wertschätzung zurück. Wenn, ja, wenn Wertschätzung. Wenn das etwas dir sagt, dann wirst du anders schauen, oder? Also du wirst anders sein wollen.
Meine Wert und Würde, da müsste man sich jetzt noch schauen, es klingt fast schon gleich. Wahrscheinlich gerade diskutieren wir das Gleiche. Der Wert ist halt immer eine Wertungsfrage, muss irgendwie definiert werden. Oder? Was hat Wert? Und dann ist es relativ schwierig. Oder? Wenn ich ganz schnell in die Leistung rein und einer nicht leisten kann, ist nicht wert. Oder? Bei der Würde ist es vielleicht irgendwie einfacher, weil das so ein bisschen globales Konzept ist. Oder? Ich glaube, wenn wir Wertschätzung machen, wir schätzen jemanden, dann kann man das von der Leistung oder von seiner Leistungsfähigkeit oder auch von seiner Vergangenheit oder seiner Gegenwart trennen. Dann ist eben der Mörder, bleibt das Kind von Gott. Obwohl der Mörder ist und Gott sieht das und ich weiß das und der Mörder weiß es auch. Und trotzdem ist er mehr als das. Dass man natürlich die Gesellschaft schützen muss und nicht zulassen kann, nur weil er jetzt das Kind von Gott ist, das kann weiter morden. Das ist völlig klar. Oder? Es gibt neben der vertikalen Zusage, nach dem Zuspruch, du bist mein Kind, vom Himmel oben runter, immer einen horizontalen Anspruch. Wir müssen irgendwie versuchen, miteinander zu leben, dass es dem, was wir vor Gott sind, eben auch entspricht.
Ja.
Und das ist eigentlich die Grundlegung von der Ethik, zumindest von der theologischen Ethik. Oder? Spruch von oben runter, der zum Spruch in der Horizontalen führt. Oder? Und dann heisst es zum Beispiel auch keine Todesstrafe, weil das Recht, das Leben zu nehmen, hat allein Gott. Und nicht der Mensch. Vielleicht muss jemand, auch wenn er nicht sich verändern will oder kann, wirklich lang wegschliessen. Da finde ich auch, es kann nicht sein, dass einer, auch wenn ein Kind von Gott ist, einfach umeinander läuft und Leute umbringt oder Frauen vergewaltigt oder Leute kaputt macht. Das kann nicht sein. Oder? Aber dann würde es heissen, wegschliessen heisst nicht einfach, geht dazu und jeden Tag ein Stück Brot und ein Schäle Wasser.
Ja, und es kann eine Bestrafung sein oder es kann eine Hilfeleistung sein, wie auch immer.
Ja.
Das finde ich super Überleitung, die Horizontale zum Aktivismus. Ich eigentlich wollte wie noch vor dem Schluss noch darauf eingehen, was du jetzt machst. Ich habe am Rand ein bisschen mitbekommen, Wollishof ist es, oder? Was du dort machst, vielleicht schnell erzählen. Dann gibt es irgendeine Spaltung in der Kirche, habe ich gehört. Und inwiefern du dich so ein bisschen auch, wo du vom Sieber geredet hast, inwiefern du dich ein bisschen der Tradition auch siehst, so ein bisschen das Aufrütteln und was hat das alles auch wieder mit Würz zu tun? Also ich meine, es geht ja irgendwie dieses Lieblingsthema schon in die Schule Lesben zu ziehen. Also Lieblingsthema ist jetzt ein bisschen, ja, sehr gut.
Was hat etwas?
Aber du sagst es mit einem gewissen Stolz, habe ich das Gefühl, oder? Dass das etwas ist, wo du dahinter stehst, du stehst für das, du hast das da auch immer verteidigt und jetzt hast du eigene Kirche fast schon gegründet. Ich weiß nicht genau,
was nein,
du
es ist. Das
oder ein Programm oder eine Ausrichtung.
Also das Wichtigste ist, es hat mit mir nicht so viel zu tun. Oder es sind immer wir alle, nicht ich. Oder? Weißt du, so stöhnt es so. Er kommt, er macht, er performt und so weiter.
Yeah.
Das ist es nicht. Also erstens stimmt es nicht und zweitens wäre das komische Wahrnehmung. Also erstens, ich habe gern, also ich habe ein bisschen Flair für Menschen, die eine gebrochene Biografie haben. Mm. Das haben die eigentlich alle. Und die einen mehr und die anderen weniger. Und ich auch.
Das sehen es nicht alle immer.
Ja, natürlich. Man kann schon verdrängen, irgendeine Kunst der Show. Erzähl mir von deinen Träumen, zum Beispiel, und so weiter, dann sind wir ganz nah bei dem, oder? Und ich habe ja nicht wenig Brüche in meiner Biografie. Und das ist eigentlich eine Frage von der Menschenwürde, oder? Man kann die einfach als Abschaum und Pack und Dreck bezeichnen, weil sie störend und viel kostet und mühsam sind. Und ja, sie stören manchmal, sie sind häufig sehr anstrengend und sie kosten extrem viel. Mhm. Oder? Aber die Gesellschaft definiert sich immer durch den Umgang mit dem Schwächsten und mit dem Stärksten. Weil gegenüber ist es immer einfach. Oder? Mhm. Und genau, also das ist mal das. Aus dem ist so ein meine 20-jährige Arbeit in der Gastküche. Mhm. Und dann mein Lieblingsthema Homosexualität. Also das hat schon noch lustig. Oder? Ich habe einen Zwillingsbruder, einen Eineigen. Oder? Und wir sind daran sehr nahe. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir eine sexuelle Beziehung hätten. Aber irgendwie, wenn du einfach jemanden hast, der gleich aussieht und lustig ist, aber auch gleich fühlt. Wir sind ja eine Seele gespalten. Wow. Das gibt dir irgendwie einen anderen Zugang. Ja. Zu anderen Menschen, meine Frau, meine Kinder, das sind ganz andere Personen, so nahe sie mir sind. Oder? Ja. Mein Bruder ist im Grunde genommen die gleiche Person wie ich. Ja. Und schon die vorgeburtliche Entwicklung hat das verschieden gemacht. Ja. Und im Detail, würde ich sagen, ist er gleich verschieden, wie wir zwei verschieden sind. Ja. Aber von außen wirkt das ganz anders. Aber gleich, irgendwie, ich habe nie ein Problem gehabt, damit einem anderen Mann nahe zu sein. Ja. So, irgendwie. Ob er das auch so wenig sehe, weiß ich nicht. Mhm. Aber das hat mir sicher geholfen. Und dann bin ich halt nicht so ultra fromm aufgewachsen, dass die Schwulen immer die Bösen sind. Mhm. Und dann irgendwann sind junge lesbische Frauen zu unserer Kirche gekommen. Ja. Mal eine, und dann zwei, und dann mehr. Und ich habe einen Gimmi. Ein sehr guter Kollege von mir hat sich nicht einmal geoutet, dass er schwul ist. Ja. Plus im Militär, der wird neben mir, also neben mir. Der hat sich nach der RS auch geoutet, dass er schwul ist. Ja. Schwule Menschen, also schwule Männer und lesbische Frauen sind einfach, oder hat das Meer vom Leben immer an meinen Strand gespürt. Ja. Also sind wir einfach über den Weg gelaufen, als ich es gesucht hätte. Mhm. Und irgendwie kann man dann ja aus dem Weg gehen und sagen, so geht aus meinem Leben raus, das habe ich irgendwie nicht gemacht. Mhm. Und so bin ich so ein bisschen in die homosexuelle christliche Szene gekommen und habe mich dort sehr wohl gefühlt und habe relativ schnell gemerkt, fast alle, die sich dort aufhalten, haben einen rechten Bruch in ihrer Biografie und in den meisten Fällen auch noch in ihrer Seele. Das sind nicht gebrochene Menschen. Mhm. Und mein Herz schlägt sehr fest für gebrochene Menschen, dass sie einfach gar nicht sicher sind. Sie hören immer wieder Nein, gehen weg, hau ab. Ob es jetzt Gassenleute sind, Drogensüchtige oder leider halt in den Kirchen auch Homosexuelle. Und, muss ganz ehrlich sein, in unserer Gesellschaft, in der Sven Epine bist, oder der Talkmaster, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, der Eschbacher. Das ist cool. Mhm. Und du kannst homosexuell sein und Sänger oder Musiker, Schauspieler, finde ich mega leise. Dann sage ich, ja, weißt du, wir sind liberal. Mhm. Wenn du einfach ein schwuler Lehrer bist oder eine lesbische Buchhalterin, ist das aber weniger cool. Mhm. Das ist immer noch Scheiße. Mhm. Oder? Schlicht und einfach. Es ist einfacher, aber nicht besonders. Es gibt einen Schulclub, Heavens, das wissen wir dürfen. In Zwischenhall. Das ist ja mit Regenbogen.
Ein
schwuler Club.
Ein schwuler
Club.
Ja.
Und in diesem Jahr hat es ganz viele Berichte in der Zeitung gegeben. Wir haben einfach junge Männer, die warten an dieser Umgebung. Und wenn die zwei rauskommen, sind wir in den Rast gedrückt und die Fresse zuschauen. Wow, krass. Ja, einfach nur schwul sein. Ja. Das ist noch lang, lang, lang nicht vorbei.
Ja. Ja.
Genau. Und dann ist es so, in unserer Kirche, die Methodistische Kirche ist die einzige Freikirche wahrscheinlich weltweit, wo homosexuelle Menschen nicht per se verurteilt. Mhm. Das machen praktisch alle Freikirchen, auch wenn sie sagen, es stimmt gar nicht, aber sie lehnen Homosexualität immer ab. Und einfach der Spruch, ihr könnt immer kommen, aber wir lehnen Homosexualität ab, aber sie gleich willkommen, ist einfach eine Lüge, sie sind nicht willkommen. Sie sind nur willkommen, wenn sie anders werden. Oder? Mhm. Und immer marginalisiert. Man sagt dann, die Schwulen sagen dann immer, ich bin toleriert, aber nicht akzeptiert. Oder? Und das ist einfach zum Kotzen schlicht und einfach. Ja. Die weltweite EMK hat aufgrund von fundamentalistischen, nordamerikanischen, südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Strömungen eine saublöde Grundsatzentscheidung gefällt, ob jemand homosexuell ist, zur Pfarrerin, zum Pfarrer ordiniert werden.
Okay.
Und es ist ganz klar gewesen, die Abstimmung, die man schon 30 Jahre darüber diskutiert, geht durch. Und dann haben die Südamerikaner, also von den USA im Süden, so die Konservativen aus dem Süden der USA.
Im Bible Belt, oder?
Nein, noch weiter unten.
Ah, ist weiter unten.
Ja, die Südstaaten.
Ah, okay.
in Klammern sind die gleichen wie Sklavenhalter, Klammern zu. Ja, es ist eben, es ist zum Kotzen. Gut. Jedenfalls, die haben so gut, die haben so gut lobbyiert, am Schluss haben sie 54% der Stimmen gehabt.
Ja.
Und es ist ein Wälzer abgebrochen, okay. Weil jetzt offiziell die EMK, oder United Methodist Church, UMC heisst das international, mit über 20 Millionen Mitgliedern, das ist eine riesige Kirche, keine Ordination von der Homosexualität mehr darf machen.
Ja.
Das hat einen riesen Aufschrei gegeben und wir stehen kurz vor einer Kirchenspaltung. Weil die Abstimmung ist gemacht, die kann man nicht mehr rückgängig machen.
Ja.
Wenn sich die nicht zurückziehen, was sie wahrscheinlich nicht machen, dann kommt es zu einer Spaltung. Weil wir, und wir repräsentieren wahrscheinlich bei 60-70% der Mitglieder, sind nicht bereit, das zu schlucken.
Schräg. Schräg. Also ja, wir haben keine Abstimmung, aber
es hat nicht mit der Basis zu tun. 1000 Delegierte,
ja, ja.
540 sagen ja.
Ja.
Und die 460 repräsentieren aber viel mehr. Das ist gutes Lobbying. Es kommt nicht darauf an, was das Volk findet. Es kommt darauf an, was die abstimmen. Wo die das Handy haben, oder? Mm. Das ist wie in Bern, mit den Bauern und den Pharma-Lobbys und der Tabak-Lobby und bla bla bla. Genau. Und das wird jetzt nur eine Kirchenspaltung. Und in der Schweiz ist es so, dass wahrscheinlich 45, 55 sind Meinungen, ist Homosexualität richtig oder falsch. Aber 80% finden, das ist kein Grund zum Kirchenspalten, sondern wir müssen im Dialog miteinander bleiben. Eben, wart ist etwas im Dialog.
Mhm.
Und wir müssen auch aushalten, dass wir nicht gleicher Meinung sind. Mhm. Vor allem über so ein marginales Thema.
Mhm.
Oder? Aber die Kirche wird sich wahrscheinlich spalten, weil es ganz, ganz viele Länder gibt, die sagen, nein, entweder wir rühren die Homosexuelle raus, weil es nicht biblisch ist, oder Sodom und Gomorra und jeder kann und Vergewaltigung, Mord, alles gilt wieder.
Genau.
Was ja auch so ein recht birnweiches und simples Denken ist.
Stür aufzuhören,
ja, ja,
so genau. Allem Schrecklichen.
Ja, genau.
Gerade nachher unter Dach und
so. Ja, ja. Kind prügeln darf man. Solange es aufhört, bis die ganze Familie ruiniert ist, darf man auch. Leute unterdrücken, Geld hinterziehen und so weiter. Die Bibel sagt, glaube ich, 5-mal etwas Kritisches zur Homosexualität. Das stimmt. Wenn man es im Detail anschaut, sieht es natürlich anders aus, aber das macht man halt nicht, weil man ja genau weiss, wie es funktioniert. Und also, die Leute daraus können gar nicht erst fragen. Wie man sagt, aber hunderte von Mal, dass es schlecht ist, viel Geld zu haben, zu unterdrücken.
Mhm.
Das ist kein Problem, das machen wir in dem Tag.
Mhm.
Also gut.
Was machst du jetzt im Horizont?
Genau, und aufgrund von dieser sehr negativen Stimmung hat die Gemeinde in Wollishofen Adelswil, die gehören zusammen, gefunden, weil Wollishofen, eine ganz kleine Gemeinde, sind etwa 12 Senioren, aber zwei, drei Leute homosexuell sind, dort noch aktiv sind. Und so machen wir ein Projekt, eine Kirche für Homosexuelle.
Mhm.
Nicht nur, also nicht exklusiv, aber explizit. Ihr könnt kommen, ihr sagt nicht. Ich finde das gut, ich finde es toll.
Ja.
Und dann haben sie gesucht und dann haben sie mich gefragt. Und weil ich mit Filmen schon Erfahrung habe, Gemeindeaufbau mit Senioren, mit Homosexuellen und so weiter, habe ich gefunden, oh, das passt. Und jetzt machen wir einfach eine Kirche, das sind eigentlich ganz normale Gottesdienste.
Mhm.
Das einzige Schwule oder Lesbische oder Transsexuelle oder irgendwie sonst Queere ist, erstens, es hängt immer so eine Regenbogen vorne. Immer. Mhm. Einfach zu zeigen, wir sind es. Bei den Kirchen erlangt das schon. Ganz viele Leute würden nie in die Kirche kommen, wegen dieser Fahne.
Ja.
Es ist auch lustig, wie dringend das es braucht. Zweitens, in jedem Gottesdienst kommt es vor.
Kinderlieder oder Regenbogen ist eigentlich etwas Positives.
Ja, Regenbogen ist etwas Schönes.
Eigentlich etwas sehr positiv kommentiert.
Ja, und das ist auch für uns gut. Wir können sagen, der Regenbogen ist eigentlich ein christliches Symbol. Und da haben alle Platz, eben auch die.
Ja.
Das Zweite ist, jeden Gottesdienst kommt das Willkommen von queeren Menschen vor. Bei der Begrüßung oder in der Predigt oder im Gebet.
Okay.
Dass sie einfach vorkommen und wissen, sie sind da.
Ja.
Willkommen. Das Dritte ist, wir wollen gar nicht nur homosexuelle Menschen, sondern eine gute Durchmischung. A, weil es geht auch, das gibt schon genug. Und B, wir wollen ein Ort sein, wo niemand fragt, was bist du, wer bist du, wer kommst du, sondern du bist einfach da. Jeder hat die gleiche Würde.
Mhm.
Und ein Ort sein für Menschen, die immer abgewiesen werden, was einfach kommen können.
Mhm.
Natürlich haben dann ganz viele Leute das Gefühl, wir machen eine schwule Orgie.
Mhm.
Und die Leute kommen 3/4 Blut mit der Federboa und jeder mit jedem, über jedem, zu jedem. Muss man sagen, du hast keine Ahnung. Es ist ja heteros machen.
Ist das wirklich so?
Ja, das ist das so viel Vorstellungen. Heteros machen auch nicht Puff in der Kirche. Also puffen sie von gegen das Puff.
Genau, ja, genau.
Sondern wir führen das anständig auf. Also anständig einfach so ein normal. Und ja. Homosexuelle führen sich genauso normal auf. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie haben einen Ort, wo nicht einfach danach schaut und findet, es wäre besser, du gehst. So, das ist einfach da. Und das machen wir jetzt. Und,
vielleicht neu mal?
Seit dem Januar läuft das. Ah, ja, ja. Es ist recht gut angelaufen.
Trotz Corona.
Ja, ja, es ist aber lustig. Wir haben bis am 14. Februar Gottesdienst gemacht. Nein, März. Und es sind jedes Mal mehr gekommen. Natürlich, das ist ein kleines Wachstum, aber vorher sind wir 12 Leute gewesen, am Schluss sind wir 25 Leute gewesen, das ist immerhin doppelt so viel. Und dann kommt Corona und wirkt uns der ganze Gemeinde mal an. Jetzt haben wir wieder angefangen und wir haben mit 12 müssen anfangen, jetzt sind wir immerhin schon bei 25.
Okay.
Wie das weitergeht, jetzt kommt der Zugplan, das weiss ich auch nicht. Aber es ist wichtig, dass Leute einen Ort haben, wo es hergehen können. Viele, vor allem Heteros und Konservative, fragen mich, ja, wieso muss man eine eigene Kirche machen wie die? Die können doch immer kommen. Sage ich, erstens, es ist keine eigene Kirche. Der Regenbogen gilt für alle. Es sind alle willkommen. Zweitens, die Leute sind überall nicht akzeptiert. Sobald sie überall in allen Kirchen akzeptiert sind, machen wir sofort zu. So zum Beispiel in 780 Jahren. Dann wird es wahrscheinlich der Fall sein. Und solange sie nicht überall akzeptiert sind, braucht es uns. Ja. Und sagen wir gerade extra, ihr könnt kommen. Ja. Und es gibt ein recht gutes Miteinander. Also auch sehr traditionelle und vielleicht auch sehr alte Leute, die immer wieder sich überlegen, muss das wirklich sein, die merken, es ist schön, mit denen Gottesdienst zu feiern. Bei den meisten merken es gar nicht, sind sie homosexuell oder nicht.
Ja.
Und mit ihnen reden, ist das völlig normal. Ja.
Es wäre sicher schön, wenn die Mischung so weit ist, dass
man
nicht mehr automatisch Leute annehmen, oh, wahrscheinlich ist jetzt der schwul oder
ja.
Wenn es genug einfach
wenn es kein so ist, dann geht man schauen.
Ja.
Komm, wir gehen mal rein, aber ganz schön schwierig. Wir schauen mal, wie die aussehen. Ja, genau. Es ist einfach, es ist auch lustig, ich bin ja, eigentlich müsste ich der Pfarrer homosexuell sein. Es gibt einfach im Moment homosexuelle Pfarrer in der Kirche aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Ich sage häufig, es tut mir leid, ich bin nur hetero.
Ja.
Ich verstehe wahrscheinlich im tiefsten nicht, was euch bewegt. Ich kann es euch nachvollziehen.
Seid ihr die Jesus-Freaks-Bewegung
etwas? Ja.
Ich habe die nie erlebt.
Sehr ambivalent.
Sicher. Ich habe irgendetwas davon mal gesehen irgendwo und habe das Gefühl gehabt, das finde ich jetzt noch spannend. Das ist quasi... Also, so wie ich es verstanden habe, einfach ein Treffen von Freaks. Sie sind so ein bisschen stolz darauf, dass sie sehr, sehr diverse sind und jeder im Prinzip kommt und kann sich anziehen wie eine Bibel, bla bla. Den Gedanken habe ich noch schön gefunden, aber was es wirklich ist, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie es umgesetzt wird, wie es geglaubt wird.
Bei Jesus Freaks, das letzte, was ich gehört habe oder recherchiert habe, und das ist schon ein bisschen her, ist, es sind mehr so Freaks im Sinne von Drucker, Punker, Atheisten, die sogenannten Bösen oder sozial Gescheiterten. Es können alle kommen. Und sie haben so sehr spezielle Formen mit Rock-Punk-Musik oder irgendwie der eine hat einmal mit der Kettensage ins Bett benannt, gesagt, um so seine innere Unruhe so zum Ausdruck zu bringen. Da finde ich ja, also ist es jetzt noch Gottesdienst oder ist es nur noch Theater? Was man bei solchen, ja, ja kann man schon. Aber also, ich kann am Sonntagmorgen nicht schauen, wenn einer mit dem. Das ist einfach, das ist einfach destruktiv.
Gut. Ja, die sind sicher von den Propheten inspiriert.
Ja, ich finde einfach, wenn das Show-Element bedeutend höher ist als inhaltliche Element,
dann
habe ich keine Lust mehr.
Genau
bei solchen Gruppierungen gibt es ja ganz viele verschiedene. Oder? Muss man immer schauen, was ist Form und was sagen sie und dann aber auch, wie erleben sie. Sind sie wirklich offen für Homosexuelle im Sinne von, du kannst kommen, bleibst und ich finde es gar nicht gut. Oder sagen sie, komm nur, und weißt, wir haben da noch eine Gruppe.
Ja.
Und er war auch früher und jetzt ist er Kurator. Ja, weißt, das wäre doch auch für dich etwas, oder? Und dann löst es mich gerade ab.
Ja.
Das ist eben immer das Gleiche. Gegen außen hin wahnsinnig offen und toll. Und nachher erzkonservativ in ihren Vorstellungen. Das geht lustigerweise extrem gut zusammen.
Oder? Da kann ich jetzt wieder irgendwie eine komische Brücke schlagen, da geht es um eine Erwartungshaltung. Das ist etwas, was ganz, 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 ganz viele Kinder, eigentlich alle Kinder wahrscheinlich, erleben. In allen möglichen Alter, in allen möglichen Situationen, dass man konfrontiert wird mit so versteckten Erwartungshaltungen. Manchmal, also meistens wissen es wahrscheinlich die anderen gar nicht, dass sie das haben, dass sie das machen.
Aber ich glaube, das ist einfach grundsätzlich sicher mal sehr unangenehm und man muss sich im psychisch davor schützen. Und die Frage ist dann eben, ob es nicht sogar entwürdigend ist. Dass,
ja.
Oder, dass
man stirbt einen Sack im Kopf und sagt, das sage ich
doch nicht. Du darfst, also, das ist eine Art Deaktivierung. So. Das ist eine Art Deaktivierung, die stattfindet. Weil du bist ein Behältnis für meine Erwartungen und eigentlich will ich etwas mit dir ändern. Eigentlich will ich, dass ich etwas erreiche und etwas auslösen will. Sondern meine Vorstellung.
Alle sind willkommen, solange sie so werden, wie wir schon sind.
Mhm.
Oder? Mhm. Und ich meine, das Militär hat etwas Gutes. Die tun wenigstens ihre Erwartungen definieren. Oder?
Aha,
also, ja. So und so musst du sein, und wenn du es nicht bist, gibt es Ärger.
Ja.
Und da weiss man wenigstens, was erwartet wird. Aber gerade in Kirchen oder auch in Schulen und in ganz vielen anderen Bereichen gibt es die extrem klaren, aber extrem versteckten Erwartungen. Mhm. Oder? Und dass wir bei uns in der Regenbogenkirche haben eigentlich keine Erwartungen. Es muss niemand mitschaffen, es muss niemand etwas zahlen. Die einzige Erwartung, die ich habe, ist, dass wir uns wie Menschen aufführen. Oder? Der Regenbogen Gottesdienst ist ein Ort, wo Menschen kommen mit all ihren Brüchen. Oder? Es ist keine Mannensauna oder irgendwie ein Orgieclub. Es ist kein Club, wo Homosexuelle können aufstehen und sagen, endlich nur Schwule und ich hasse alle Heteros und die machen mich immer ab und ich bin so verletzt worden, alle müssen raus. Das ist einfach das Gleiche auf die Art Seite. Oder? Sondern wir sehen jeder Mensch ein Kind von Gott. Ein bedingungslos geliebtes Kind von Gott. Völlig unabhängig, woher es kommt. Ich sage das häufig am Anfang, woher du kommst, wohin du gehst, wer du bist, spielt keine Rolle. Du bist jetzt herzlich willkommen. Und so. Und das langt häufig schon. Das ist dann schon tragisch, oder? Bei gewissen Leuten, die so viel anders erlebt haben. Du siehst, da werden die Augen gerade gefeucht. Wenn jemand, ein Pfarrer von der Kirche, hetero, ihnen sagt, du bist willkommen so, wie du bist, es ist völlig, ist mir völlig gleich. Und wenn du über deine Sexualität mit mir reden willst, wie dir nicht wohl ist, oder? Weil du dich auslebst und merkst, eigentlich passt es nicht so zu mir oder zum Rest, dann reden wir darüber. Und sonst reden wir nicht darüber. Was soll ich in deinem Leben herum wühlen? Mit einem Anspruch oder eben einer Erwartung? Das richtige Leben ist ja so. Mein Leben hat so viele Ecken und Kanten und abgebrochene Ecken und Brüche und fragliche Seiten, dass ich der Letzte bin, und sage, jetzt machen wir mal etwas richtig dabei. Ja. Wieso? Also, wer bin ich? Oder? Und das kann man ja sowieso nicht. Und der Einzige, der ein Urteil soll sprechen oder so, das wird Jesus sein. Wenn man schaut, wie er am häufigsten dargestellt wird, ist das ja am Kreuz. Oder? Die Arme sind ganz weit. Selbst am Kreuz ziehen sie nicht ein. Sie bleiben offen. Und das wird auch seine Haltung sein. Gegenüber all diesen gebrochenen Biografien. Mit Sicherheit. Das ist mein tiefster Glaube innen. Und darum mache ich gerne so eine Arbeit. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal auch echt traurig. Oder? Am Sonntag haben wir den Gottesdienst gehabt.
Also du musst dich wieder abgrenzen im Jahr, du musst dich immer wieder verteidigen oder rechtfertigen.
Ja,
also.
Man muss immer gegenüber diesen super frommen Heteros sagen, warum die nicht alle in die Höhe kommen. Und ich kann mich auch herum. Ich finde auch immer, leck mir am Arsch. Wenn es dir nicht passt, dann geh doch. Und gleich zum Sonntag zum Beispiel sind zwei Personen gekommen, das sind gestandene Männer, wo man merkt, eigentlich sind sie im falschen Körper. Und sind angezogen wie Frauen. Aber man sieht es natürlich mit Mitte 50, kannst du im Berg spicken. Das ist der einzige Ort, wo sie so als Frau können in die Kinder gehen. Und du merkst, wie sie aufblühen und sie sind wahnsinnig gut dort. Du denkst, das ist richtig. Oder? Und gleichzeitig Gespräche mit anderen und merkst, die haben so einen Knacks und sind aber nicht mit dem Knacks geboren.
Ja.
Die sind verbrochen worden, kaputt gemacht, weil sie einfach anders sind. Und dann hast du so die. Vielleicht die Euphorie, da können zwei Männer kommen und die Stücke schon mal laufen. Und sie reden darüber. Träumt schwul, sagt dem anderen, der sich als Frau anzieht, das wäre für mich im Grunde eine Frau, die hohen Schuhe. Und der andere sagt in seiner tiefen Stücke, das ist nicht so schlimm, ich habe sonst 10 cm an. Und gleichzeitig sprechen mit Leuten, die merkst, die sind schon durch 10 Therapien durch.
Ja.
Und ihr Trauma und ihre Zerbrochenheit hält nicht mehr so schnell.
Ja.
Oder? Das macht es auf eine Art wahnsinnig spannend und wahnsinnig tief und wahnsinnig breit und wahnsinnig traurig. Und alles ja einmal. Das ist eher anstrengend. Aber solange wir einzig dort sind, braucht es halt. Und dann machen wir das.
Ja. Schön. Hey, ich würde sagen, schließen wir da ab. Vielen herzlichen Dank. Wahnsinnig spannend.
Ich habe selten nicht, wo man zwei Stunden zuhört. Die meisten finden nach 20 Minuten lang.
Ja. Ich habe sie auch ein bisschen mit dir, also Thema interessiert, von dem alles gut. Jo, du hast bald Ferien gesagt, du hast gedacht, alle Jahr? Oder?
Nein.
Nicht?
Ja, ich weiß nicht so. Wir gehen auf Föhr, das ist eine Insel in der Nordsee, neben Sylt. Das ist so die Insel für 50 auf Sylt ist ja 15 bis 30. Und wir haben ein Fröhlichchen wollen und dann können wir im Sommer.
Ja.
Und hoffen natürlich, dass gerade wenn wir im Hotel sind, Grenzen zugehen und wir nicht mehr abreisen können. Einfach mit den Monaten da oben bleiben.
Ja.
So, das ist unsere geheime Hoffnung.
Okay.
Und nachher einfach noch ein bisschen durchfahren. Ich muss einfach schauen. Ich bin so viel gefahren.
Zur Corona-Zeit oder was?
Nein, jetzt nicht so. Nein, ich fahre seit 10 Jahren durch und ich habe sicher 100'000 Kilometer gemacht.
Ja.
Überall, wo man so in 3 Tage hin und 3 Tage zurückkommt, bin ich halt eben schon gesehen. Ja. Und wenn man gierig ist und schon abgerast hat, weiss ich gar nicht genau, wohin. Oder? Mhm. Und allein ist ich mich sehr allein.
Mhm.
Habe ich früher noch lieber gemacht, als ich
so. Okay. Aber,
mein Sohn zieht noch aus, was ich sehr traurig finde. Er freut sich sehr. Und dann muss man auch natürlich das auch leben. Eine bessere Wohnung umstellen und so weiter. Genau.
Ja. Okay. Cool, hey, alles Gute. Vielleicht schaffe ich es mal nach Wallishofen. Ich würde das durchaus gerne sehen.
Du musst auch auf der Homepage schauen, weil wir jetzt Corona-bedingt nicht in den Gottesdienst machen.
Ja.
Weißt, wir haben so ein Konzept, es gibt verschiedene Formen von Gottesdienst. Und diese Abend zum Beispiel, wenn man nicht singen darf, ist eigentlich ein sinnlos. Und es ist eine Zeit, regenbogenkirche.ch und dort ist das dann drauf. Ja?
Es tut mir irgendetwas, was du willst hören, keine Ahnung. Irgendetwas, was du willst sagen oder erwähnen. Oder?
Ja, etwas, was mir ganz wichtig ist, was ich gerade in der Abend homosexuelle Menschen gesehen ist, sowohl im kirchlichen Kreis wie auch außer dem kirchlichen Kreis, wird wahnsinnig viel über Homosexuelle geredet und wahnsinnig wenig mit Homosexuellen. Das sagen wir die Leute selber auch. Über uns redet man immer, mit uns will niemand reden. Oder? Und bevor man irgendein Urteil fällt, oder jetzt auch eher alle, man muss die Leute kennenlernen. Das ist auch relativ simpel, oder? All Bonner sind alles blöde Leute, außer man kennt ein paar und merkt, die sind genau wie wir. Sie reden einfach anders, können dann auch anders her. Oder? Und die Würde von Menschen kennt man erst, wenn man im Dialog mit ihm ist. Und Homosexuelle, jeder von uns hat in der Familie mindestens jemanden. Mindestens. Cousin, also, es gibt dermassen viel. Muss man die Augen aufmachen. Am Arbeitsplatz überall homosexuelle Menschen. Dann reden wir mit denen. Und die meisten sind auch bereit, über ihre Homosexualität, ins Coming-out, wie sie es gemerkt haben, wie sie darunter leiden, zu reden.
Mhm.
Und dann haben wir eine andere Sicht. Und die ganze Frage von, ja, weiss, es ist wieder natürlich, oder es ist nicht biblisch, die doofen Kack-Argumente, die verflüchtet sich dann. Wenn man es erkennt und merkt, das Thema Treue oder Beziehung und knatschende Beziehung ist genau wie bei mir.
Mhm.
Ganz wichtig.
Mhm.
Das schätze ich. Und darum, eh für alle, ist mir doch scheißegal, ob das jetzt natürlich ist. Was ist denn schon natürlich? Oder? Genau. Darum, Dialog mit ihnen suchen. Das Einzige. Das tut sie auch ein bisschen aus ihrer Isolation rausholen. Weil viel. Das könnte ich mir heulen. Wenn ich Mails verschicke, weißt du, was läuft, muss ich alle Adressen in Blind Copy rein tun.
Ah.
Weil nicht alle geoutet sind.
Mhm.
Und wenn das plötzlich umgeht, und der geht in die Regenbogenkirche, könnte doch der schon sein. Nein, ich schaue mal, zack, Job weg.
Ja.
Oder irgendwie sonst einfach wieder mal marginalisiert und so weiter. Das muss ich mit Heteros nicht.
Ja.
Ich muss das nicht. Mich fragt nie jemand, was ich bin. Ich frage nie jemand, wenn ich ins Bett gehe. Man hat gehört, der ist Kirat, der Kind, jeder mit Heteros interessiert mich nicht. Und ich sage das die ganze Zeit.
Ja.
Und das denke ich, das ist auch unfair. So. Darum ins Gespräch kommen und das stimmt mir auch anders an.
Super cool.
Ich danke
dir. Hey, ja, danke dir und vielen Dank und bis.